Hallo.
Moin.
Ich sage immer gleich Hallo, habe ich gemerkt.
Was?
Ich sage immer Hallo.
Ja, konstant.
Ja, das ist halt immer irgendwie so, weil wir immer noch den Einspieler nicht gleichzeitig hören, wenn wir über Skype aufnehmen, wie heute zum Beispiel, dann muss ich sozusagen für Felix die Sprungmarke machen.
Naja, ist doch ein ganz gutes Zeichen für mich, dann weiß ich, wann es losgeht.
Ja, also herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer neuen Ausgabe im Jahre 2014, zu 300 Hertz, so heißt dieser Podcast, mit Felix
und Huckel.
Und Huckel, genau. Einiges passiert in der Zwischenzeit, viel zu reden. Ich hoffe, die Hörer haben uns noch nicht vergessen, weil wir haben jetzt ja, glaube ich, schon eine lange Pause gemacht.
Das ist echt lang her, ja. Es ging immer nicht, weil du ja deinen Auftritt hattest. Thema Nummer eins.
Ja.
Und dann war Weihnachten und dann war Kongress und dann war Silvester und jetzt haben wir es doch mal endlich wieder hinbekommen.
Genau, alles klar. Also, dann starten wir doch einfach direkt mal rein in die Themensuppe, die sich da so zusammengebraut hat in der Zwischenzeit. Sollen wir denn jetzt dieses Konzert, was uns so lange beschäftigt hat, gleich als erstes dann irgendwie abhandeln?
Ja, na, aber sicher. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, Huckel hat sein erstes Konzert gespielt am, wann war es, 19. Dezember in Berlin im Privatclub.
Richtig.
Und es war Hammer.
Genau, am besten du schilderst das mal kurz aus deiner Sicht, weil ich kann natürlich irgendwie, bin ja sowieso ein bisschen vorgeprägt.
Genau.
Das heißt, wie war das denn so aus deiner Zuschauersicht?
Ach, also ich würde mal einfach so einen kompletten Abriss von dem ganzen Abend geben, den ich hatte. Das war der Wahnsinn. Ich bin halt irgendwie hingefahren. Meine Kumpels, die ich eingeladen hatte, die konnten alle nicht und wollten dann auf einmal nicht mehr. Also war ich ganz alleine.
Oh.
Ja, na und dachte mir halt so, na okay, man kommt da an, ich kenne dann keinen, trink zwei Bier, sag mal kurz Hallo, hör mir die Mucke an und fahr dann wieder nach Hause. Falsch. Also ich bin in Berlin angekommen, ich konnte zum Glück beim Bruder von meiner Freundin schlafen, der hat mir gleich noch irgendwie so ein paar Kneipen und den Weg ringsrum gezeigt, das war schon mal ziemlich cool. Und dann ging es los, war erstmal überrascht, dass kein Eintritt kostete, aber das hat sie, glaube ich, auch dann mal erzählt, fiel mir wieder ein. Das war ja schon mal ganz schön und war dann eigentlich erstmal extrem überrascht von diesem Club, der halt von außen erstmal nicht so aussah, aber es war echt eine schöne Lokalität, also groß mit Bar und Bühne cool und ach, ja.
Gemütlich, ne?
Gemütlich.
Der ist sehr schön kuschelig irgendwie, genau die richtige Größe für so eine Art Konzert, finde ich.
Ja, also gerade auch für die Größe an Leuten war es halt super. Naja, und dann dachte ich mir so, okay, kennst immer noch keinen. Naja, dann hatte ich ja Tag gesagt und dann war halt Tim auch da und Tim kannte auch niemanden, also waren wir schon mal zu zweit zum Bier trinken. Ja, und dann fing das Konzert an und also ich war so beeindruckt, also der Sound war richtig gut. Also nochmal alle Achtung, doch, also es ist ja immer so das Erste, worauf man achtet, wenn man es selber irgendwie kennt und es war alles top. Nichts hat gematscht, nichts ging unter, nichts war irgendwie am Kratzen und Rödeln, nichts war dumpf, es war alles so, wie es sein soll.
Das zaubert mir ein riesengroßes Lächeln ins Gesicht.
Ja, zu Recht.
Denn du kennst es wahrscheinlich auch, auf der Bühne selbst ist man sich der Soundqualität gar nicht so sicher.
Ja, also, man weiß immer selber nie, wie es unten klingt.
Genau, und auf der Bühne hat man natürlich auch so diverse Schwierigkeiten am Anfang. Erster Soundcheck und wie stellen wir jetzt die Monitore ein und Rückkopplung hier und Rückkopplung da und dann doch wieder alles ein bisschen leiser und kann sich jeder hören. Das war ein ewiges Hin und Her natürlich. Und dann ist es natürlich umso toller, wenn irgendwie die Zuhörer sozusagen doch bescheinigen einem, dass der Sound sehr gut war.
Ja, also ich fand, es klang sehr gut. Ja, dann habt ihr gespielt und es klang nicht so, als ob es euer erster Auftritt war. Also ihr habt geübt, das war zu hören. Sehr schön.
Sehr gut.
Es gibt ja jetzt auch schon die Aufnahmen, die hast du ja heute veröffentlicht.
Genau, also wir haben glücklicherweise den Soundmann überzeugen können sozusagen, dass er uns aus dem Mixer tatsächlich alle 12 Spuren nochmal extra rausschreibt.
Mhm.
Weil am Anfang hieß es ja, also ihr könnt so die Stereosumme vom Mixer haben und dann hat aber der Soundmann geschrieben, ja, die wird euch aber nicht so viel bringen, weil das ist halt so auf die PA abgestimmt.
Ja, Stereosumme ist nicht so toll.
Und dann könnte er damit auch nicht mehr viel machen. Und ja, dann hat er halt gesagt, okay, aber ihr könnt halt die 12 Spuren einfach nochmal extra haben. Dann mussten wir halt nochmal einen kleinen Obolus abdrücken, dass er da so ein Interface mitbringt, was dieses teure Digital-Mischpult-Schnittstellenprotokoll da irgendwie sprechen konnte. Und ja, dann konnte ich das jetzt die letzten Wochen mixen. Habe ich auch ganz viel Zeit jetzt schon reingesteckt. Und heute haben wir es released. Genau, das kommt natürlich in die Shownotes, aber auf whitevolcano.bandcamp.com kann man sich das anhören, kaufen und weitersagen.
Genau, wenn ich beim Konzert war, sollte da auf jeden Fall mal reinhören, dann kann er sich ein Bild machen. Nee, also wirklich, als ich da stand und es gehört habe, klang es halt wirklich nicht so, als ob es euer allererster Auftritt zusammen war. Also es war wirklich, wirklich gut.
Das ist natürlich ja großartig.
Natürlich merkt man in Aufnahmen immer noch so ein bisschen was man dann natürlich verbessern kann, das ist ja ganz klar. Aber ich meine mal so jetzt in der Situation, man steht da, man freut sich, Menschen unterhalten sich mit einem, die man noch nie zuvor gesehen hat, man trinkt Bier und auf einmal ist es laut und Musik spielt und dafür klang es echt super wahnsinnig gut. Also nochmal echt Daumen hoch.
Ach, danke, danke. Ich werde es an die Kollegen natürlich weiterleiten und...
Ja, ja, bitte.
Das war halt auch so das Großartige natürlich, als es dann vorbei war. Die Leute haben ja dann auch noch, wollten ja dann noch 2 Songs noch extra hören und wir hatten ja nur unsere 7 Songs und dann mussten wir halt 2 einfach nochmal spielen, aber es war auch gut. Sind auch ganz gut abgegangen, waren auch einige Kollegen da und dann danach war halt alles so Wolke 7 mit Heliumballons dran. Das war schon echt sehr schön.
Nee, also es hat wirklich Spaß gemacht, war ein toller Abend. Ich war extrem begeistert, ich kam halt da an und kannte keinen Menschen außer dich und so Tim vom Sehen. Ja. Und Tim kam gleich an und meinte, hey, hier, du bist der und der und naja, Bier getrunken. Und dann kamen andere Menschen an, die ich noch nicht kannte und die meinen, hey, hier, du bist doch der und der und wir kennen dich vom Podcast und Huckel hat erzählt. Genau. Und dachte mir so, what, was ist denn hier los? Naja, und dann wurde halt das ein und andere Bier getrunken und es gab echt tolles Feedback zum Podcast, unter anderem auch von, pass auf, Hörerinnen. Ich war ja begeistert.
Applaus, Applaus, Applaus.
Ja, Wahnsinn. Ich habe mich echt gefreut. Nee, also Top-Abend und danach auch noch die Kneipentour, die war ja echt nett, dass mich die Band auch so freundlich aufgenommen hat.
Natürlich, natürlich.
Wo es dann natürlich durch den Podcast gleich noch das ein und andere Gesprächsthema gab, was jetzt Equipment und Auftritt anging. Nee, es war toll und hat Spaß gemacht. Es war ein super Abend.
Ja, ich hoffe, wir werden das auch bei Zeiten wiederholen. Und dann können alle, die es jetzt nicht geschafft haben, nochmal reinschauen. Und es wurde ja auch alles gefilmt, hatte ich ja, glaube ich, auch schon alles erzählt. Und es wird demnächst auch noch 1-2 Videos geben vom Konzert. Dann kann man sich da auch nochmal einen Eindruck machen. Vielleicht, also ich habe ja schon bei der Freakshow, habe ich ja schon einen Link in die Shownotes getan von einem ersten Videosample, was der Dirk unterwegs, glaube ich, aus dem Zug vom Laptop in, also noch nicht so großartiger Qualität gerendert hat. Das ist auch noch der Sound noch nicht richtig gemixt, noch mit dem Kameramikrofon und allem drum und dran. Also alles noch nicht optimal, aber man kriegt schon mal einen ganz guten Eindruck von, wie das da alles so war. Und an der Stelle auch hier im Podcast danke ich nochmal ganz speziell der Maike Zimmermann. Auch die kriegt ihren Link in die Shownotes, weil die hat uns ja Visuals gemacht, die du ja auch gesehen hast. Wie fandst du die?
Ach, stimmt. Ja, ihr hattet ja Videos im Hintergrund. Ja. Das war extrem cool. Also gerade bei einer Musik, die eher so ein bisschen begleitend und sphärisch ist und so eine Art Soundtrack erliefert, weil jetzt keine Vocals drin sind, ist visuell dazu immer eigentlich ziemlich cool und es sah wirklich gut aus. Also echt.
Genau, also alles Maike, Gedanken gemacht. Ja, ich dachte mir halt, ich hatte so ein ähnliches Gefühl, dass wenn wir schon instrumental spielen, dann sollte das doch vielleicht aber irgendwie noch so ein multimediales Erlebnis werden. Ja, also bist da mit Leuten, trinkst dir einen, rauchst dir vielleicht sogar einen, wie das manche auch gemacht haben und dann hinterher ankamen und meinten, der eine Song, das war ganz schön trippy. Ganz großartiges Kompliment. was wollte ich eigentlich sagen? Faden verloren, Visuals. Mitten im Satz. Aber Visuals, genau, die haben einfach dazu natürlich beigetragen. Genau. Und deswegen, Maike, falls du das irgendwann mal hörst oder dich wunderst, warum plötzlich Leute auf deine Webseite klicken von ganz woanders her, dann waren wir das.
Genau, sehr cool.
Ja, Ja, und jetzt können wir ja noch vielleicht so ein bisschen drumherum nochmal. Wir haben ja schon mal sozusagen von deiner Seite gesagt, wie so die Tipps sind fürs erste Konzert und so weiter.
Genau, also das sind jetzt auch noch so Fragen, die ich denn mir schon mal notiert hatte, wie du dich jetzt vorher gefühlt hast, wie du dich vorbereitet hast. Einfach nochmal so eine kleine Checkliste, was du persönlich jetzt umgesetzt hast.
Ja, also natürlich habe ich als ganz wichtig, wir haben jetzt 3 Tage vorher eigentlich jeden Tag nochmal geprobt. Einmal mit Maike und den Visuals und alles zusammen. Dann einmal ganz regulär sozusagen. Und dann das letzte Mal war dann sozusagen einmal nur nochmal Set zweimal spielen und nach Hause fahren. Dann nach Hause gefahren, Saiten gewechselt von der Gitarre und schon mal irgendwie alles gestimmt und sich eingrooven lassen. Und dann, ja, nächsten Tag war es ja noch den ganzen Tag Zeit und da habe ich das Auto geholt, also den Transporter, den wir gemietet haben, den ganzen Kram eingeladen, alles noch so relativ entspannt laufen lassen. Also ich war gar nicht so großartig aufgeregt. Und dann, als wir so in den Club reinkamen, so und alles noch ganz leer und alles riecht noch gerade Putzkolonne durchgefahren, so nach dem Motto, da fing es dann so langsam schon doch an zu kribbeln. Und ja, also Soundcheck war, wie gesagt, das war eigentlich so der schwierigste Teil noch daran, so das Aufbauen, wenn man noch nicht weiß, wo eigentlich alles hinkommt. Ich habe zwar so einen Bühnenrider oder wie das heißt gemacht, wo eigentlich ich mir das so vorstelle, dann am Ende ist es doch noch ein bisschen anders gekommen. Der Soundmann hat irgendwie den Mikrofonierungsplan auch nicht so ganz beherzigt, muss
Okay,
man sagen.
warum?
Und dann war halt irgendwie alles so ein bisschen, ja, der Soundcheck war ein bisschen durcheinander oder irgendwie wusste ich da, an dem Punkt war ich mir sehr unsicher, irgendwie ist das jetzt alles gut, klingt das gut? Dann habe ich mich mit einem langen Kabel so mitten in den Publikumsbereich gestellt und habe die anderen spielen lassen und irgendwann dachte ich dann aber doch, okay, das ist es jetzt. Und eigentlich, ja, so von den Vorbereitungen war es das im Prinzip ja auch schon, also irgendwie diese ganzen, was halt neu war, diese Rider machen, also wo kommen welche Mikrofone ran, wo steht alles auf der Bühne? Was braucht ihr alles so, Projekte und so weiter, diese ganzen Listen, das war mir alles so vorher gar nicht im Begriff. Und dann meinten die, ja, schick mal einen Rider. Und ich so, was? ja, und dann, als dann alles aufgebaut war und alles am Start, ich meine, geübt hatten wir ja wirklich viel in letzter Zeit, dann war es eigentlich die Vorbereitung nur noch mit dieser Nervosität, mit der immer steigenden Nervosität klarkommen und ruhig bleiben und so. Vor allen Dingen, wenn dann die Türen aufgehen und dann die ersten Leute reinkommen, dann wird einem klar, okay, jetzt geht's los.
Wie war es bei dir? Also warst du
Du
nervös
bist.
im Sinne von nur so ein bisschen Angst und hoffentlich geht alles gut oder nervös im Sinne von jetzt lass mal endlich loslegen, ich habe übelst Bock?
Beides.
Okay.
Also,
Ah,
also
cool, jetzt
diese
ist.
Versagerängste in Anführungsstrichen, ja, dieses
Warte mal,
Lampenfieber.
jetzt ist das Skype gerade tot. Ich habe jetzt die letzten 1,5 Minuten nicht mitbekommen. Scheiß hier.
1,5 Minuten.
Ja, da war halt irgendwie. Nachdem ich meine Frage beendet hatte und dann war es weg.
Ah ja, dann frag doch die Frage nochmal.
Ja, nee, also welche Nervosität war es denn bei dir vorher? Bist du, weiß nicht, hattest du irgendwie so ein bisschen Angst, dass alles gut geht oder hattest du tierisch Bock?
Beides.
Beides.
ja, also diese Versagerängste oder Lampenfieber oder wie auch immer, die waren schon auch die ganze Zeit da. Irgendwann zwischendurch habe ich echt so überlegt, okay, welche Akkorde sind bei dem Song nochmal, in welcher Reihenfolge?
Das darf man nicht machen, man muss die einfach spielen.
Ja, eben
Sonst
genau.
geht's
Ich habe
schief.
das auch gleich aus dem Hirn gewischt, diesen Gedanken, weil ich dachte, ja, nee, das passt schon
Ja,
irgendwie.
genau.
Und als dann aber auch so die ersten Leute reinkamen und dann man halt so diesen Realitätsabgleich hat, okay, die Leute, die stehen da gleich im Publikum und gucken mich gleich so an. Also da war es schon relativ stark. Auf der anderen Seite, ja, hatten wir halt, der Club war so hübsch und alles war dann so schön aufgebaut auf der Bühne und wir hatten dann natürlich trotzdem auch gleichzeitig riesen Bock. Und je näher das eigentlich kam, desto größer wurde auch die Lust und so kleiner wurde dann so diese Lampenfieber-Nervosität, weil irgendwann akzeptiert man dann einfach, okay, wir machen das jetzt einfach. Es gibt jetzt eh keinen Weg zurück und
Ja.
da muss man jetzt eigentlich auch nicht sich verrückt machen.
Nee, überhaupt nicht.
Aber die letzten 10 Sekunden dann so vorm auf die Bühne gehen, haben wir alle so im Backstage nochmal kurz gesessen oder gestanden und rumgezappelt und ja, dann geht man da so raus und denkt sich, fuck, jetzt geht's los. Ja, aber ja, es war im Prinzip, wie wir auch schon im vorigen Podcast gesagt haben, nach den ersten paar Akkorden und so, dann geht's los. Eine Sache, die mir aber irgendwie, also eigentlich habe ich so das Gefühl, ich stand, glaube ich, die ganze Zeit einfach nur relativ starr da, weil ich irgendwie so total Fokus-Mode war, irgendwie, okay, jetzt nicht verspielen und welchen Song und so weiter und so. Ich war schon auch trotzdem die ganze Zeit ganz schön unter Strom und immer wenn ich mich versucht habe, mal so ein bisschen mehr mit Augen zu und so weiter und so fort zu spielen, dann habe ich mich auch sofort direkt verspielt.
Okay, ja, das kommt mit der Zeit. Also die ersten paar Auftritte, da steht man immer da wie so ein Baum und starrt aufs Griffbrett.
Ja, vor allen Dingen bei dem einen Song, wo ich das echt noch nötig hatte, der noch nicht so alt ist sozusagen, da musste ich dann eigentlich immer noch mal ein bisschen schauen, wo ich gerade bin. Mhm. Und das war der Song, wo das Licht halt relativ dunkel wurde für die Projektion. Ja. Und dann stand ich so da, scheiße, wo bin ich? Ich sehe nichts mehr.
Ja, das weiß nicht, das Performen kommt von alleine irgendwann. Ja. Das ist halt, weiß nicht, wenn man die Songs alle drin hat und man sich dann auf der Bühne ein bisschen wohlfühlt und so dieses, oh mein Gott, jetzt gucken wir alle zu und vielleicht sehe ich bescheuert aus. Gedanke, der verschwindet dann irgendwann und dann fängt es an, wirklich richtig doll Spaß zu machen, aber so bei den ersten Gigs ist man natürlich immer noch ein bisschen doll konzentriert und weiß so gar nicht, mit sich anzufangen. Man ist froh, ja, dass man sich irgendwie hinter Mikroständer verstecken kann und sich an der Gitarre festhält und starrt halt die ganze Zeit irgendwo hin, nee, aber das geht irgendwann von allein.
Ja, und der Diego, unser Bassspieler, und David, die haben ja dafür so ein bisschen mehr Action gemacht.
Ja, genau, und die gingen halt schon gut ab. Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn irgendwie so ein paar Leute dastehen. Solange halt irgendwie so zwei, drei Leute ein bisschen Stimmung machen, dann fällt das eigentlich gar nicht auf. Zumal es auch die Bühne nicht so groß war, dass man jetzt hätte tierisch was veranstalten können.
Ja, so auf Knien die Bühne lang rutschen oder so.
Zum Beispiel, das hat auch einfach nicht so zur Musik gepasst. Also ein Gefühl auf der Bühne war eigentlich insofern ganz gut, würde ich mal meinen. Ich weiß nicht, habt ihr euch alle verständlich gehört und war alles cool?
Ja, also ich habe, wir haben halt so Soundcheck gemacht und irgendwie jeder so gesagt, hier mach mal bei mir noch ein bisschen mehr davon und ein bisschen mehr davon, wie man das halt so wahrscheinlich immer macht.
Ja.
Und wir hatten natürlich auch unsere Ohrstöpsel noch drin. Und dann meinte der Soundmann irgendwann, sag mal, habt ihr irgendwie Ohrstöpsel drin? Und wir so alle, ja, okay, nehmt die mal kurz raus und spielt mal nochmal. Da sind uns natürlich fast die Ohren abgefallen. Ja. Und dann so, okay, alles klar, verstehe. Ja, wir müssen noch ein bisschen leiser machen wieder. Und dann, ja, ich habe dann so gesagt, im Prinzip weiß ich ja, was ich spielen muss. Und im Zweifel mache mich lieber ein bisschen leiser, als wenn es dann irgendwelche Rückkopplungen gibt.
Ja.
Und ja, so haben wir eigentlich gespielt. Also ich weiß nicht, ob jeder sich so perfekt selber hören konnte. Also ich hatte mich schon relativ leise nur, aber das hat dann im Verbund eigentlich ganz gut funktioniert, weil ich es eh ja schon viel geübt hatte. Ja.
Also so jetzt aus etwas erfahrener Zuschauersicht, jetzt aus meiner Perspektive, sah es jetzt nicht so aus, als ob ihr euch irgendwie unwohl gefühlt hättet. Also manchmal merkt man es ja dann doch, dass man sich irgendwie dass man ein bisschen blöd guckt und irgendwie suchend rumguckt und sich irgendwie von Verstärker oder von Monitor kniet, weil irgendwie überhaupt nichts mehr geht, aber
ja,
da waren ja echt überhaupt keine Anzeichen von zu merken.
Nee, also ich glaube wirklich,
es war ja auch ganz gut, dass ihr keinen Gesang habt. Das ist ja dann meistens das größte Problem. Aus dem ganzen Gesuppe, was Verstärker und Schlagzeug angeht, denn dann auch irgendwie seine eigene Stimme rauszuhören, ist dann schon ein bisschen schwieriger.
Genau, also wir werden zwar jetzt in 2014 das mit dem Gesang nochmal probieren. Mhm. Aber ja, das war auf jeden Fall auch ein bisschen besser so. Ja, also ich weiß nicht, auf der Bühne war der Sound schon auch okay, aber ich war auf jeden Fall sehr froh, dann von den ganzen Leuten im Publikum zu hören, dass die ganz begeistert waren vom Sound. Dann dachte ich, ach, doch, alles richtig gemacht.
Du wurdest ja auch für die Ansagen auserkoren. Wie ging's denn dir dabei?
Ach Gott, furchtbar.
Ach, das hast du doch souverän gemeistert.
Ja, aber also die anderen haben einfach alle zuerst gesagt, dass sie nicht wollen.
Ja, warst du noch so der Letzte, der vorne stand?
Und dann war ich so übrig und also so ein bisschen habe ich zumindest versucht, das so zu üben, einfach so irgendwelche Ansagen zu machen. Also nicht genau, was ich jetzt sage, aber einfach so bei der Probe so in diesen Modus zu kommen, alle anderen gucken mich an und ich erzähle irgendwas. Und ja, das hat jetzt ganz okay funktioniert, aber so richtig toll dabei habe ich mich jetzt auch nicht gefühlt.
Ach nee, es war völlig okay. Also ab und zu mal so ein Witz und einfach bloß mal den Songtitel nennen, das reicht schon alles.
Habe ich Witze gemacht?
Na, irgendwie hier, ihr wart das beste Publikum, das wir jemals hatten und solche Geschichten, das war schon ganz nett.
Okay,
halt nicht gut. Ganz so auf die Tonne, aber halt waren ein paar Lacher dabei, war schön.
Ja, also als ich das jetzt gemixt habe, da hatte ich natürlich auch die Spur von meinem Mikrofon für die Ansagen, aber das habe ich die ganze Zeit gemutet.
Aha.
Und dann ich wollte es aber irgendwie nicht hören, aber es gibt jetzt, ich mache jetzt auch einen zusammenhängenden Track, den der Dirk kriegt für den Film. Und dann, wenn es da Videomaterial gibt oder vielleicht sogar einen ganzen Film oder diese Dokumentation, die er macht über das Musikmachen, dann wird es wohl auch mit Stimme sein.
Ja, cool.
Dum, dum, dum.
Können alle nochmal gespannt sein auf das Video.
Ja, die sind, also ich glaube, die werden ganz schön. Das hat der Dirk da schon ganz gut gemacht. Ich werde jetzt, wie gesagt, in die Shownotes auch noch so einen Link für so einen Sneak Peek machen von einem unserer Zwischenstücke. Und dann können sich die Hörer da schon mal einen Eindruck verschaffen. Und der hat das alles in Full HD gedreht und mit verschiedensten Kameras und das wird bestimmt super.
Sehr, sehr cool. Also zusammenfassend, tolle Location, tolle Menschen, tolles Bier, toller Sound, tolle Mucke, gute Band.
Haha.
Ja, nee,
ja,
top
vielen
Abend.
Dank für die Blumen. ja, also Privatclub war auch auf jeden Fall super, falls ihr mal ein kleines Konzert in Berlin spielen wollt. Die Location ist durchaus empfehlenswert.
Ja,
es waren
100 cool.
Leute da und da war auch immer noch angenehm Platz. Die haben auch einen kleinen Raucherraum und ja, alles in allem sehr sympathisch.
Ja, der Laden ist nicht zu groß, nicht zu klein. Funktionsfähiger Tresen mit Bar irgendwie in der Mitte. Sitzmöglichkeiten, gute Technikausstattung, was jetzt Soundanlage angeht und sowas. War schon echt doll in Ordnung. Also
echt doll in Ordnung, richtig Knorke.
Ja, nee, kann man wirklich empfehlen, glaube ich.
Ja. Na gut, dann soll es das jetzt vielleicht auch erstmal mit dem Konzert gewesen sein. Alles Weitere findet er dann selber noch im Internet raus.
Genau.
Ja, also ich könnte jetzt höchstens noch irgendwas erzählen zu dem ganzen Mixing-Thema, aber das können wir uns auch noch.
Naja, da habe ich gleich noch eine nette Überleitung. Irgendwie so nach dem fünften Bier hat mich ja den Tim doch dazu überredet, mich zum Kongress zu begeben und hatte dann auch soweit schon alles am Start und war schon ein bisschen am Plan, was man dann machen könnte, hätte auch irgendwie Equipment mitgebracht, dass man da ein bisschen hätte spielen können und dann erwischte mich die Krankheit um Weihnachten rum und dann dachte ich mir so, im Bett liegen bleiben habe ich dann doch der 4 Stunden Autofahrt und dann dort irgendwie noch rumsuchen vorgezogen. Hat dann leider nicht funktioniert, aber du warst ja da. Was ging auf dem Kongress so gitarrenmäßig ab?
also der Kongress generell ist natürlich vor allen Dingen so eine Nerd-Veranstaltung, aber da sind auch Künstler und Hippies und irgendwie ist einfach eine super interessante Mischung von Leuten. Also jeder, der hier zuhört, ist wahrscheinlich so ein bisschen computeraffin und vielleicht so ein bisschen Netz interessiert und dem kann man diesen Kongress eigentlich nur voll und ganz empfehlen, aber dieses Jahr gab es als Bonus halt auch noch wirklich ein wahnsinnig gutes Kulturprogramm. Es gab eine ewig epische große Lounge, da packe ich auch nochmal so einen Link auf Flickr nachher in die Shownotes, wo man sich so einen Eindruck verschaffen kann von den ganzen Floors und der Lounge, der großen Hauptlounge. Wirklich großartig, da die Creme de la Creme der DJs, die Bachstelzen haben irgendwie die ganze Deko gemacht und dann gab es auch noch Live-Musik, also es gab eine Krautrock-Band, die da live gespielt hat, die war richtig cool. Es gab eine Frau, die ich auch nochmal hier ganz besonders featuren will, die heißt Janina Rockt als Künstler oder wie auch immer. Da könnt ihr mal auf Soundcloud gehen, auch ein Link in die Shownotes. Die hat wirklich, die kam so irgendwie da plötzlich so auf die Bühne. Die stand auch gar nicht so richtig im Programm angesagt und hatte nur eine Akustikgitarre um und ein Mikrofon und fing plötzlich an so zu spielen und ihr Soundcheck war schon das erste Lied, nämlich Soundcheck, Songs sind die besten Songs oder sowas. Und das hat sie, genau diesen Text hat sie dann einfach die ganze Zeit gesungen, aber immer wieder unterschiedlich intoniert und rhythmisch variiert und das war schon irgendwie alle so geguckt, hä, was geht denn jetzt ab? Und dann hat die da halt einfach so eine Stunde gespielt und es war richtig, richtig cool. Also sie alleine Stimme, Akustikgitarre, alle hatten Spaß, irgendwie sehr witzige Texte. Die habe ich gleich bei SoundCloud auf meine Favoritenliste gesetzt und kann die euch allen nur sehr empfehlen. Und hinterher habe ich mit der auch noch ein Bier getrunken. Mhm. Die Krautrock-Band, dessen Namen muss ich dann nochmal nachschauen, packe ich aber auch in die Shownotes. Und ja, da war echt viel irgendwie. Da gab es auch mittags immer ein Gong-Konzert. Da waren so große, diese asiatischen Gongs aufgebaut, weißt schon, die so an zwei Strippen da hängen in so einem Gestell. Und dann hat irgendwie ein Typ entweder Bongos dazu gespielt oder einen Tag war es auch mit einem Synthesizer oder so. Und dann hat so eine Frau da immer diese Gongs da bearbeitet. So mal ein bisschen zärtlich, mal ein bisschen härtlich. Und irgendwie, das war so der perfekte Ort, um einfach auf diesem Kongress schon zu versacken. Ja, also ich habe jeden Tag so 2-3 Vorträge gesehen, die mich interessiert haben. Dann ganz viel mit Leuten da geschnackt. Und dann abends einfach bis in die Puppen in dieser Lounge abgehangen. Und es gab auch noch 2-3 andere kleine Floors. Die Villa Straylight hieß sie. Da lagen so metergroße Disco-Kugeln, also wirklich riesengroße Disco-Kugeln, einfach in so einem Foyer rum. Dann so mit CDs, die von der Decke hingen, an so Schnüren und dann so Dia-Projekte, die da drauf projiziert haben auf die Disco-Kugeln und auf die CDs, die sich im Wind gedreht haben. Und dann halt auch so richtig coole DJ-Sets dabei. Also es war sehr schön, gab sogar auch noch ein Theaterstück da, was aufgeführt wurde. Also kulturell total krass, weil das ging ja im BCC sowieso gar nicht, weil es da nie den Platz für gab. Und kann man nächstes Jahr nur empfehlen. Und wir wurden ja eigentlich auch gefragt, ob wir nicht einen kleinen so ein Gitarren...
Ja, darum, das war auch so ärgerlich. Also ich hatte, also Karte hätte ich dann vor Ort gekauft, aber ich hätte eigentlich schon was zum Pennen gehabt und hatte schon irgendwie das Equipment, alles mit zu Hause, dass ich dann von da aus hätte losfahren können und dann ereilte es mich dann doch mit der Übelkeit. Ja. Nee, aber es wär, glaube ich, ganz cool gewesen. Also ich hatte mir so ein paar Gedanken gemacht, was man eigentlich so hätte machen können, dass man so einfach bei den Basics mal anfängt und erklärt, was das ganze Zeug überhaupt ist. Also ich merke es halt schon immer wieder, so bei Auftritten, es sind irgendwelche Leute da, die einen dann doch schon 1-2 Mal gesehen haben und dann ankommen und fragen so, wofür ist denn da jetzt überhaupt dieser Schalter an der Gitarre dran? So Sachen, über die man sich überhaupt keinen Kopf mehr macht, wenn man schon so irgendwie in der Materie drinsteckt.
Ja.
Aber einfach mal so erklären, so übrigens, das Ding da ist zum Tonabnehmer an der Gitarre auswählen und die Tonabnehmer, die klingen unterschiedlich aufgrund ihrer Position und je nachdem, wie sie verdrahtet sind und sonst was. Und mit den Knöpfen, die hier vor meinen Füßen liegen, kann man das und das tun. So allein das wäre, glaube ich, schon mal ganz cool gewesen. Und dann hätte man einfach ein bisschen was spielen und zeigen können.
Ja.
Ja.
Nächstes Jahr, ne? Dieses Jahr.
Ja, nee, also nun war ich mal schon mal so weit, dass ich mich jetzt wirklich dazu entschlossen hatte. Ich könnte mich so ärgern.
Aber immerhin ist es nicht wie das Camp, was nur alle 4 Jahre ist. Also den Kongress, den gibt es
in fast
9 Monaten wieder.
Ich denke mal, dieses Jahr ist damit mit uns zu rechnen und dann gibt es Gitarren.
Aufs Ohr bei den Nerds.
Ja, cool. Ja. Das beste Argument fand ich dann doch, als ich mir so dachte, ich habe schon immer mal so überlegt, ob ich da hingehe. Ja, du podcastest mit Huckel, du gehörst dahin. Ich denke auch so, jeder, der hier zuhört und sich dann überlegt, sollte ich denn mal, also ich war jetzt noch nicht da, bin jetzt aber der festen Überzeugung, dann muss man dahin.
Ja, ich denke, nächstes Jahr wird es auch noch besser wieder als dieses
noch besser.
Jahr. Und dieses Jahr war es wirklich, ich bin da rumgerannt und habe die ganze Zeit nur gedacht, episch, episch, episch. Wirklich, also auch die Mischung von Leuten, die da ist, die ist einfach sau cool. Das ist wirklich was ganz Spezielles. Und dann hatten die ja da so eine Rohrpost aufgebaut auch noch. Und dieses Rohrpostsystem alleine war schon der Wahnsinn. 1,4 Kilometer durch Drainagerohr.
Was hat man damit eigentlich genau gemacht? Also ich habe das irgendwie Spaß gesehen gehabt, überall und dachte mir so, oh, geile Idee, aber warum?
Einfach nur because we can. Und dann wurde das halt aber schon auch für infrastrukturelle Dinge benutzt. Da wurden später Wodka-Shots durch die Rohrpost geschickt und an unterschiedliche Stationen geliefert. Ja, und
okay, dann ja doch, sehr sinnvolles Teil.
Ja, ja. Also Ja, guckt euch das mal an. Ihr könnt auch in der Freak Show in der letzten, welche Folge auch immer das war, aber da ging es ganz viel um Kongress am Anfang. Da berichten wir auch noch mal ein bisschen drüber. Es gibt auch Vorträge auf media.ccc.de. Da gibt es auch einen Vortrag zur Seidenstraße, so hieß dieses Rohrpostprojekt. Und da erklären die auch alles, wie das funktioniert.
Okay, also nächster Kongress mit Gitarrenworkshop mit uns beiden.
Ja, also auch jeder, der so ein bisschen lötet und bastelt und so weiter, der ist da auf jeden Fall bestens aufgehoben. Da gibt es ganz viele Bastel-Löt-Workshops und wenn da einer hinkommt und einen kleinen Tisch irgendwie aufmacht und sagt, hier könnt ihr mal ein bisschen Gitarre bauen.
Oh, das wäre cool. Vielleicht kann man sich da irgendwie mit Hörern zusammentun oder sowas.
Ja, das wäre auf jeden Fall auch schön.
Macht man übrigens, einen apropos Gitarre bauen. Workshop.
Ja, apropos Gitarre bauen. Heute hat mir einer auf Twitter geschrieben, dass er nach meiner Vorlage der Badercaster im Prinzip das Gleiche gebaut hat.
Ich habe es schon gesehen. Das ist ja der Wahnsinn. Ich habe vorhin das Blog von dem Typen angeguckt. Es ist ja ultra cool. Da hat er halt einfach mal deine Gitarre nachgebaut nach deiner Anleitung. Ne?
Das ist wirklich das Schöne am Internet. So, du stellst halt da Sachen rein und Leute finden das und Leute benutzen das und machen es irgendwie dann auch noch gleich ein bisschen besser. Also er hat ja dann irgendwie auch noch im Gegensatz zu mir nicht das Elektronikfach vergessen beim Zusammenbauen.
Ja, richtig mit coolen Potis und Elektrofach und Kabelschächten und so.
Also es war wirklich sehr, sehr cool gemacht. Auch das wird in den Shownotes natürlich verlinkt und also das ist genau das, was ich eigentlich immer gerne haben will, wenn ich so Sachen einfach ins Blog schreibe, dass irgendjemand das findet und nützlich findet und halt auch was damit macht.
Ja, nee, also wirklich, wirklich lustig.
Er hat ja sogar meine Gitarrenbox hat er auch schon nachgebaut.
Ja, stimmt, stand auch mit drin, ne? Aber da hat er jetzt noch nicht zu geschrieben, ne?
Nee, das wird er meinte, er wird das demnächst wohl auch verbloggen.
Ja, nee, fetzt. Also weiß nicht, falls er hier zuhört, Soundbeispiele sind natürlich immer gewünscht. Was ich natürlich auch lustig fand, er meint so, naja, ich habe keine Ahnung von Gitarren, aber das stand bei Huckel auf dem Blog und da dachte ich mal, mache ich das mal.
Genau, ich bin ITler, hat er geschrieben.
Wirklich cool.
Sehr cool. Und er hat sich auch den Pickup von Seitenreiter bestellt. Ich frage mich dann irgendwie, muss mal demnächst reinschauen, ob er irgendwie eine erhöhte Nachfrage von Brücken-Pickups irgendwie feststellen konnte beim Rixdorfer Kerl 50. Vielleicht kriege ich dann Provisionen.
Haben die Affiliate-Links?
Ja, also auf jeden Fall, das war sehr schön. Und sowas in der Art, ich meine, die Gitarre ist ja auch wirklich so super todsimpel zu machen. Da könnten sich die Leute vielleicht vorher anmelden, damit man die Hälse und die Pickups halt irgendwie schon mitbringen kann. Weil das ist ja wirklich der wichtigste Teil.
Genau, und jeder bringt sich dann selber ein Stuhlbrett mit.
Und so.
Und genau. Ein paar Saiten und dann kann es losgehen.
Dann wird da 4 Tage lang im Zweifel rumgeschraubt und gedoktert.
Das ist cool.
Und dann machen wir eine Jam-Session mit 40 Gitarren.
Nice.
Ja, naja, mal sehen. Das heißt auch 40 Verstärker.
Ja.
Nein, mal schauen.
Dann machen wir im Jahr drauf noch einen Workshop, wo sich dann jeder noch einen passenden Verstärker löten kann.
Genau. Ja, ich meine, das fehlt jetzt natürlich noch, ne? Mhm. Also Gitarrenbox habe ich, Gitarre habe ich, jetzt fehlt natürlich noch der Verstärker und seid euch sicher, ich habe schon in meinem Amazon vorgemerkten Warenkorb sind auch schon Bücher zum Verstärkerbau.
Ich denke mal, so ein kleiner Transistor-Amp ist auch gar nicht so schwer und gefährlich, oder?
Ja, aber ich will doch Röhre.
Ja, aber ich weiß nicht. Also Röhre ist schon
heikel.
Ja, ja, da würde ich mich nicht rantrauen. Das ist schon doch krass, was da für Ströme fließen.
Ja, ich habe mir übrigens auch jetzt einen neuen Lötkolben gekauft. Mm. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Mm. Du hast ja auch mal nach einer Empfehlung gefragt. Hast du dir schon einen gekauft?
Nee, habe ich noch nicht. Seit ich aber das letzte Mal gelötet habe, musste ich nie wieder löten. Von daher war bis jetzt der Leidensdruck noch nicht groß genug. Aber du meintest, die von Vella sind cool und man will den mit Fettleistung haben. Und den hast du jetzt, oder?
Ja, ich habe mir jetzt den Ersa Icon Pico gekauft. Mhm. Den, ich weiß nicht, ob wir den verlinkt hatten. Wenn nicht, ich verlinke den so oder so nochmal.
Ja, können wir sehen.
Der hat 80 Watt. Den Vella, den ich vorher hatte, der hatte nur 40. Und 80 Watt ist auf jeden Fall genauso dieser Sweet Spot, wo man noch fein löten kann und irgendwie aber auch so richtig mal so einen fetten Lötblobbel auf so einen Poti versenkt bekommt sozusagen.
Okay, also ist genau das Richtige für Gitarrenlöter.
Ja, so generell ist so universell basteln. Also mehr braucht man eigentlich dann nur, wenn man schon so noch mehr, also wenn man wirklich viel lötet und auch noch mehr Unterschiedliches.
Okay.
Und das Coole an dem ist halt, der hat halt auch so eine digitale Temperatursteuerung. Oh. Da siehst du auf dem Display, wie heiß er ist und wie heiß du es gerne hättest. Und
das fetzt.
Das ist sehr praktisch, ja.
Kenne ich noch gar nicht.
Ja, dieser Weller, der ist halt super simpel. Der hat nur so ein kleines Rädchen und dann blinkt so eine LED, wenn er irgendwie heiß genug ist. Mhm. Reicht aber auch. Also ja. Es muss nicht total funky sein, aber der ist so schön, der sieht so modern genug aus, sozusagen. Also der macht einen sehr coolen Eindruck einfach.
Okay, dann kommt der wohl immer mal mit auf den Zettel.
Allerdings ist der auch schon wieder eine Ecke teurer. Ne? Also der Weller, der hat ja, weiß gar nicht, wie viel der gekostet hat, aber es war unter 100 deutlich, glaube ich, so 69 oder sowas. Mhm. Und den Ersa, den habe ich relativ günstig auf Amazon bekommen, immer noch 100, irgendwie 130 oder so. Und jetzt habe ich letztens aber geguckt und da war er schon bei 160 oder so. Also der Anbieter, von dem ich den gekauft hat für das Geld, der hatte den jetzt gar nicht mehr. Und bei Amazon kostet das gleich irgendwie gefühlt 30 Euro mehr. Oder ich habe mich vertan, aber es war schon das gleiche Modell.
Hm. Ach nein,
ich muss vielleicht nochmal auf die Rechnung gucken, die sie mir geschickt haben. Vielleicht habe ich auch zu viel bezahlt. Naja. Genau, so und mit Basteln habe ich aber ansonsten in der Zwischenzeit auch wegen des Konzertes keine weiteren Fortschritte gemacht.
Ja, naja, gibt ja jetzt auch nicht so viel hier Basteln. Ja. Jetzt nicht ganz so zum Basteln, aber ich habe vorhin noch so ein nettes kleines Video gesehen von einem, ach Gott, wie heißt es, New Neighbor, also Neunaber heißt die Firma. So also ein kleiner Pedal-Bastel-Löt-Dingens. Mhm. Und die hatten halt so ein paar kleinere Sachen, einen Reverb, einen Chorus, ich glaube ein Delay und sowas. Und jetzt haben sie halt ein Pedal rausgebracht, wo man das alles mit einmal machen kann, beziehungsweise es ist halt so ein kleines, einfaches Ding, drei Knöpfchen und ein Switch mit einem USB-Anschluss und man kann sich den dann halt selber zusammenprogrammieren, ob es jetzt ein Delay, ein Chorus, ein Reverb oder sonst was sein soll. Scheint es wohl dann irgendeine Software zu geben, also so ein bisschen wie der Toneprint von TC Electronic.
Ja.
Nur halt mit komplettes Pedal umwandeln und nicht den Sound noch irgendwie tunen. Ich habe jetzt noch nicht so wirklich Soundbeispiele gehört, sondern da gab es bloß so ein Video, wo da irgendwer mit dem Stift auf dem Pedal rumkritzelt und zeigt, dass man da sich irgendwas zusammen coden kann oder so ein Krams.
Wie heißt die Firma?
Neunaber wird das geschrieben. New Neighbor oder so ein Krams.
Also auf Englisch.
Genau, warte mal, ich habe einen Link hier, den schmeiße ich mal in den Chat.
Tippel, tippel, tippel.
Ist, glaube ich, ganz, ganz lustig.
Ah.
Ich auch letztens schon welche gesehen, wo auf ein, ich weiß nicht, war es ein Arduino oder ein Raspberry Pi, einfach irgendwie Potis draufgesetzt worden und man sich dann auch komplett unabhängig ein eigenes Effektprogramm zusammen basteln kann. Aha. Wo man sich quasi selber programmiert. Also ich glaube, das hat uns ein Hörer bei Twitter geschickt. Ich habe jetzt den Link gerade nicht am Start. Aber es sieht ziemlich abgefahren aus. Es ist so eine Schicht dieser Computer, dann noch eine Schicht Plastikplatte, wo die Potis drauf sind und nochmal eine Schicht Plastikplatte, wo dann die Knöpfe zum Drehen wirklich oben drauf sind. Also es sieht sehr abgefahren aus. Ich glaube nicht, dass ich da irgendwie doll drauflatschen wollen würde, wenn da so ein kleiner Computer drunter sitzt. Ja. Aber es ist, glaube ich, schon ganz lustig, sich selber so ein komplettes Effektpedal zusammen zu programmieren, wenn man es kann.
Klingt interessant, auf jeden Fall.
Ja, darum.
Okay, okay. Wo wir gerade bei so einem Basteleien sind, muss gerade mal kurz was gucken, weil am Freitag, also gestern, da hat mir ein Kollege gesagt, dass er demnächst auch was basteln würde. Und zwar gibt es wohl so eine Firma, die die 808 Drum Machine sozusagen auseinandergenommen hat und so Stück für Stück wie alles rekonstruiert hat.
Mhm.
Und jetzt Bausätze darüber davon verkaufen. und er hat sich einen davon gekauft. Und jetzt, warte mal, jetzt suche ich mal gerade diese URL, weil vielleicht interessiert das auch den einen oder anderen Hörer. Boah, ich habe gestern, ich gucke gerade meine Browser-History durch, da ist ja alles voll mit, ach da, genau, Yocto Electronics heißen die. Und jetzt gucken wir da mal kurz drauf. Genau, Yocto 808 Clone heißt das. Ich packe den Link auch gleich mal in deinen Chat, dann kannst du es auch mal dir kurz angucken. Mhm. Das sieht auf jeden Fall auch sehr cool aus. Also es ist auch nicht ganz billig, dieser Bausatz. Der kostet immerhin irgendwie 300 noch was Euro oder so.
Ja.
Aber die haben sich halt wirklich irgendwie total den Overkill gegeben, da alle Originalbauteile zu finden und das so originalgetreu wie möglich zu reproduzieren. Und es sieht auch wirklich extrem schick aus,
muss man sagen. Extrem cool aus, das Teil, ja.
Ja. Also für Leute, die auf sowas stehen und ein bisschen löten wollen und basteln und so, die können sich da den Bausatz bestellen. Und es wird immer in 50er-Chargen produziert. Und wenn man sich dann für eine anmeldet, dann dauert es halt so einen Monat oder zwei und dann kriegt man per Post da so ein schönes Stück Hardware.
Sehr cool. Ja. Gleich schön mit Soundbeispielen hier auf der Website.
Genau, also es klang auch alles ziemlich cool. Also und ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich jetzt nicht so ein Drum Machine Typi bin, aber ich fand das Projekt auf jeden Fall sehr cool.
Nette Idee.
Ja. So.
Genau, hier die Spuren, die du jetzt von deinem Konzert bekommen hast, die hast du jetzt selber irgendwie gemixt und zusammengerödelt, ne?
Ja.
Ja, erzähle mal, das ist ja auch so ein schönes Rein-Nerd-Thema, was irgendwie nie aufhört.
Ja, das kann ich dir allerdings sagen.
Und jeder irgendwas anders und besser weiß, also...
Ja, also ich meine, ich habe jetzt schon zu diesem Mixing habe ich mir so ein paar Bücher schon reingefahren. Einmal dieses Mixing Secrets von Mike Senior heißt er, glaube ich. Dann dieses eine Buch Getting Pro, wo es so um alles Mögliche geht, aufnehmen, mixen und wie man das halt alles so ineinander, wie das alles so ineinander greift. Das ist auf Deutsch, das Getting Pro. Und dann habe ich mir... Ah, genau. Da hatte ich in der Freakshow, hat der Tim mir einen Tipp gegeben, dass es da so einen Blog und so einen Podcast gibt. Recording Lounge heißt der. Mm. Und der Typ, der dieses Blog und diesen Podcast macht, der hat auch ein E-Book geschrieben. Und das habe ich mir auch gekauft zum Thema Mixing. Und natürlich auch ganz viel im Internet gelesen. Und es gibt eine richtig coole Webseite, also fast noch besser, man kann eigentlich gar nicht sagen, dass eins von diesen Quellen alleine reicht, sondern eigentlich braucht man wirklich mehrere Quellen. Und eine sehr, sehr sinnvolle, gerade wenn man noch mit seinem Audio-Tool nicht so ganz klarkommt, ist die Webseite groove3.com. Und auf groove3.com wahrscheinlich, also groove und dann die Zahl 3.com. Da gibt's Video-Tutorials zu aller möglichen Audio-Software, ja. Also Ableton Logic, Pro Tools, Digital Performer, ich glaube sogar sowas wie, wie hieß denn das andere Tool? Also eigentlich alles.
Gibt es Reaper?
Ja, natürlich.
Sehr gut.
Und zwar habe ich mir dann auch dieses Mixing-Tutorial für Reaper geholt. Mixing in Reaper heißt das. Und das ist auch sehr augenöffnend gewesen, weil dann plötzlich versteht man auch so ganz viel mehr von seiner Software. Und er mixt halt ein komplettes Projekt in Reaper und zeigt so seine Herangehensweise. Und das ist halt nochmal was anderes, als wenn man davon liest sozusagen. Wenn du einem zugucken kannst, wie er das wirklich gerade macht.
Also bekommt man so den kompletten Workflow irgendwie gezeigt.
Genau, von ganz am Anfang bis ganz zum Ende in allen Schritten und alles in Reaper. Hm. Und das gibt's eben für andere Programme da auch. Und dann gibt's auch noch so Tipps und Tricks in Reaper-Videos und noch ein paar andere, wo man eben sich da mit der Software auch gleich in Verbindung auseinandersetzen kann. Und das ist wirklich sehr, sehr hilfreich alles zusammen gewesen. Naja, und dann habe ich da halt so rumgemixt und das klang irgendwie ganz okay und dann war David, also der eine Gitarrist von unserer Band und sein berühmter Bruder von der Band Kadaver da. Mhm. Und wir haben hier so einen netten Abend gemacht, gab was zu essen und der Bruder von David hatte eine neue Gitarre dabei, eine SG, also eine relativ alte SG mit P90 Pickups und einem Bixby Tremolo.
Oh je.
Beziehungsweise Vibrato natürlich.
Ja, ja.
Aber eine Gibson SG und dann haben die beiden Brüder hier die ganze Zeit rumgejammt und so weiter und so fort und dann haben wir auch unsere, dann hat er sozusagen, weil er auch Sound Engineer ist und das ganze Kadaver-Album sozusagen selber da gemixt und gemastert hat, der hat halt Ahnung, ne, und dann habe ich ihm halt auch so die Mixe mal vorgespielt und dann meint er, eieiei. Die erste Frage, die er gestellt hat, war, das Drumkit ist geliehen, oder? Und ich so, jo, wieso? Ja, das klingt ja gar nicht. Also irgendwie nicht richtig gestimmt. Ja. Und das hat er wirklich nach so ein paar Sekunden hören, nur so, die Snare ist mumpfig, die Kickdrum ist mumpfig. Und ja, das suckt ja irgendwie.
Krass.
Hat er noch so diverse andere Kritikpunkte gleich vorgebracht und dann war ich erstmal so ein bisschen demotiviert, weil irgendwie klang das alles ganz schön scheiße. So, und dann hat er halt einfach mal so ein paar Sachen gemacht, um zum Beispiel das Drumkit irgendwie gut klingen zu lassen. Und das war auch sehr augenöffnend, weil er hat halt so relativ radikale Einschnitte in den Sound gemacht. Zum Beispiel hat er ein Gate benutzt, um die Kickdrum und die Snare-Drum so relativ hart zu begrenzen. Was dann allerdings im Mix wiederum eigentlich ganz harmonisch geklungen hat, weil man dann gar nicht mehr das so rausgehört hat, dass die eigentlich relativ abgehackt sind.
Genau, so dieses Restmumpfen, was man dann jetzt im Single-Modus so hört, wenn man jetzt nur das Schlagzeug auf dem Kopfhörer hat, das fällt halt komplett weg im Mix und da stürzt dann meistens eher, als dass es was nützt.
Ja. Naja, und dann, wenn man die Kickdrum und die Snare-Drum zusammen nur gehört hat, dann klang es fast schon wie so ein Elektrobeat. Also einfach so knallhart und knackig. Trotz alledem war ich dann erstmal so ein bisschen demotiviert, weil ich dachte, oh Gott, das ist ja alles ganz furchtbar. Und dann habe ich aber erstmal mich damit beschäftigt, wieder noch so ein bisschen mehr in den Büchern zu lesen. Und eine Sache, die ist wirklich dabei ganz entscheidend gewesen, so als Erkenntnis. Und zwar habe ich ein paar Videos von und mit Bob Katz gesehen. Und Bob Katz oder Katz, wie auch immer, der ist halt so ein Mastering-Engineer. Relativ bekannter auch. Der ist nämlich deshalb bekannt, weil er sozusagen gegen den Loudness-War kämpft. Also, dass die Leute, die Popmusik immer lauter wird, weil die Leute die Musik bis zum Anschlag kompressen und limiten und die wahrgenommene Lautheit sozusagen.
Also, es wird bloß gefühlt lauter, nicht wirklich messbar lauter oder wie?
Doch, ne, der Energiepegel ist dann auch, weil natürlich die ganzen Amplituden ans Limit gezogen werden, ist das auch generell lauter. Da ist mehr Druck auf der Leitung. Und der hat halt so ein paar Videos und die habe ich mir so angeguckt und irgendwie fand ich die ganz inspirierend. Und da hat er nochmal auf eine Sache hingewiesen, die auch mit diesem Loudness War zu tun hat. Und zwar damals, als alles noch analog war, die gute alte Zeit, da hatte man ja da waren ja die Lautstärke-Meters oder wie sagt man, die Anzeigen waren ja diese VU-Meters. Und das sind Volume-Units, wenn ich mich richtig entsinne.
Ja, glaube.
Und die gingen halt bis 0 nach rechts, also von minus bis irgendwas 0. Und dann hatten sie nochmal so einen roten Bereich.
Man wollte an die 0.
Und man wollte möglichst nah an die 0 ran. Aber es war auch nicht schlimm, wenn es mal kurzfristig ins Rote gegangen ist. Das war sozusagen der analoge Headroom. Da gab es dann, wenn dann, mal so ein bisschen analoge Verzerrung. Und die war manchmal halt sogar auch gewünscht, weil sie so musikalisch klangen. Also manches Mal wurde da auch mit Absicht mal eine Stelle in den roten Bereich gefahren, weil eben dann die Röhren mit gezerrt haben und das gut geklungen hat in der Mixing-Konsole.
Ist auch so das, was viele manchmal fälschlicherweise als Bandsättigung bezeichnen.
Ja, vielleicht. Ja, auf jeden Fall meinte er so im Digitalen, da geht's ja nur bis 0, ne? Da gibt's halt irgendwie diesen roten Bereich nicht. Und irgendwie denken jetzt alle, okay, die 0 ist die 0 von den VU-Metern und mixen halt ihre Mixer alle gegen die 0 gegen. Das eine, was man da natürlich bedenken müsste, ist erstens, wenn man über die 0 dann doch drüber geht, dann gibt's halt digitale Verzerrungen und die klingt richtig scheiße. Und das andere ist halt, wenn man richtig nah an der Null ranmixt und alle Spuren versucht, nahe ranzukriegen, aber es nicht übertreten zu lassen, dann klingt das, also dann ist halt kein Headroom mehr da und es klingt alles sehr, ja, sehr dicht oder sehr, weiß ich nicht, da ist irgendwie die Dynamik schon fast raus, bevor man überhaupt angefangen hat zu kompressen. Und der Typ hat halt so eine Skala sich ausgedacht, die K-Scale, die Bob Katz Scale.
Okay.
Nein, aber die wird halt so genannt, die K-Scale. Und was die tut, ist im Prinzip, das, was früher der rote Bereich war, sozusagen so 20 bis 14 dB vielleicht sozusagen von der Null abzuziehen und die Null einfach weiter nach unten zu schieben auf deinem digitalen Audio-Volume-Meter. Das heißt, beim Mixen mixst du eigentlich die ganze Zeit gegen minus 14 dB statt gegen 0.
weil das eher so diesem alten Dingens entspricht, dass man dann nach oben noch ein bisschen mehr Platz hat, ne?
Genau, und dadurch hat man plötzlich irgendwie sehr viel mehr, also das alleine, ich habe alle Fader nochmal runtergezogen im Mix und alles nochmal hochgezogen und habe das sozusagen alles so gemixt, dass das so um diese neue Null, also um minus 14 dB rum hovert.
Die neue Null.
Und danach klang es alles tatsächlich ohne Scheiß viel besser. Also es lag halt daran, weil vorher ich alles schon zu dicht und laut und keine Ahnung gemixt. Mhm. Und plötzlich klang das alles sehr viel luftiger und dynamischer wieder. Und da habe ich mir auch mein allererstes Audio-Plugin gekauft. Nämlich das K-Meter. Weil bei Reaper, du kannst zwar auch die Meters da so einstellen, dass die auch dieses minus 14 halt als neue Null haben. Mhm. Aber für diese Übung ist es sozusagen schon besser, ein dediziertes Meter zu haben, was auch, ach, da können wir jetzt ins tausendste Detail gehen, aber...
Ja, aber K-Meter sollte man nehmen, dann.
Genau.
So genau haben will, dann.
Wenn man es schön haben will, dann sollte man das nehmen. Ich packe es dir auch mal in den Chat, kannst du mal nochmal kurz gucken, wie das aussieht. Es hat jetzt auch $49 immerhin gekostet. Das ist für Audio-Plugins vergleichsweise günstig. Da kann man sehr viel mehr Geld ausgeben, ja. Auch für blöde Metering-Plugins. Und das ist das Einzige, wo ich dachte, okay, das brauche ich, weil ich habe die Demo runtergeladen. Das hat halt alles einfach gleich funktioniert. Was das auch kann, ist, man kann sich gleich seine Monitorboxen entsprechend kalibrieren.
Mhm. Also mit jetzt nochmal hier dieses K-Meter, das setzt jetzt die, also dessen Null ist diese minus 14, die man eigentlich haben will, ne?
Genau, also du kannst es da einstellen mit so einem Knopf, entweder minus 20, minus 14 oder minus 12. Mhm. Und man sagt halt zum Beispiel, wenn man für Kino oder sowas mixt oder ein klassisches Orchester, dann macht man diese K20-Skala. Also dann
willst du echt viel Dynamik haben.
Genau. Und für Pop und Rock ist so diese minus 14 halt zum Beispiel, oder ist es 16? Nee, 14, wohl geeignet. Mhm. Ja, und ich habe mir auch neue Monitorboxen gekauft, tatsächlich auch noch zu Weihnachten. Und die kann man dann eben gleich dann noch einstellen, indem man da so links und rechts so Pink Noise auf seine Monitorboxen gibt und dann misst, wie laut das ist. Und das Witzige ist halt, man stellt das so auf 83 dB oder 86 dB ein. Nee, 83 waren es. Hat also auch hier so ein dB-Messgerät tatsächlich da zu Hause, was ich mir von Thomann günstig bestellt habe. Das kann ich auch gleich mal verlinken. Mhm. Habe ich das so eingemessen und dann ist sozusagen die Ansage, dass diese Lautstärke ist gerade so angenehme Lautstärke, also es ist laut.
Aber es geht noch.
Aber es stört nicht oder es ist nicht anstrengend für die Ohren und so weiter. Und wenn ich den alten Mix da drauf gehört habe, war das brutalst laut und man wollte sofort leiser drehen und jetzt mit dieser neuen Einstellung, die auf diese Skala geeicht ist, da mixt du halt und hörst einfach auch, du hast so gleich so ein natürliches Gefühl dafür, wann zu laut ist sozusagen. Okay.
Also
das heißt, du musst auch nicht mal die ganze Zeit auf dieses Meter schauen, sondern du kannst die Fader so hochziehen,
wie du merkst, gefällt.
Und du merkst einfach, wann es zu viel wird, weil dann wird es auch in deinen Ohren zu viel sozusagen.
Okay, also das, was du da jetzt eingemessen hast, ist sozusagen die perfekte Lautstärke, die man dann auch auf seinem Mix haben will.
Genau, also das ist sozusagen die neue Null, die man da einstellt.
Also weiß nicht, kann man das dann auch gleich dazu verwenden, dass man also für die Monitore so eine Art Position dadurch ausmisst? So, dass man sich selber quasi wie in so einen Sweet Spot dadurch setzt?
Du könntest halt jetzt dieses Audio-Messgerät, also dieses dB-Messgerät, Lautstärke-Messgerät direkt vor deine Brust halten und dann rutscht er halt so weit rum, bis auf beiden Lautsprechern abwechselnd immer 83 dB steht. Aber es ist jetzt, ich meine, die Monitorpositionierung, die ist eigentlich relativ straightforward. Du musst eigentlich nur so ein Dreieck machen und zwar ein möglichst perfektes.
Ja, okay.
Und
es hilft dabei,
ja,
diese Position zu finden.
Vielleicht ein bisschen. Aber eigentlich habe ich mich vorher so ins Dreieck reingesetzt und dann habe ich nur die Lautstärke von beiden abwechselnd eingemessen und die waren auch beide sofort, also du machst erst links, dann rechts. Also unabhängig voneinander sozusagen werden die gemessen und die waren auch sofort beide auf 83 dB dann, wenn ich es bei einem eingestellt hatte. Von daher, da denke ich mir, dass das gepasst haben wird.
Okay.
Nee, aber so insgesamt, das war so ein Schritt, so diese ganze Erkenntnis, dass man halt gegen digitalen Null einfach nicht mischen sollte, sondern dass man sich sehr viel Luft nach oben, also so Dynamik, Headroom lassen sollte, Das war sehr wichtig, weil auch die ganzen Plugins, wenn man dann im Equalizer mal nur eine Frequenz ein bisschen höher ziehen will und man hat schon alles an die Null ran gemixt, dann geht ist halt man sofort gleich am Clipping dran und dann macht man es gleich wieder ein bisschen vorsichtiger zurück und dann muss man die ganze Balance vom Mix ändern und so weiter. Also ja, naja, und dann, das war die wichtigste Erkenntnis, was war noch beim Mixen ganz wichtig, so für Anfänger, außer jetzt diese ganzen Bücher hören, Bücher lesen, Videos angucken, die Tutorials, ja. Also man muss halt, wie bei allem, da auch ganz viel ausprobieren. Also es gibt schon Dirty Tricks, ne? Also zum Beispiel die Kickdrum und die Snare Drum, die habe ich dann nachher nicht nur mit dem Gate bearbeitet, sondern ich habe es noch weiter getrieben. Jetzt kommen hier die Dirty Secrets vom White Volcano Mix raus, live exklusiv. Und zwar habe ich mit dem Gate bei Reaper, da kannst du halt sagen, dass der auch eine MIDI-Note, also eine, naja, so eine MIDI-Note spielen soll. Und dann habe ich die Rear Samplomatic 3000 in einen neuen Track gemacht. Hab mir von Beta Monkeys ein gut klingendes Drumkit Sample-Set runtergeladen. Und habe sozusagen auf das echte Kickdrum und auf das echte Snare-Drum-Signal mit diesem Gate-Trigger noch eine gesampelte Kick- und Snare-Drum dazu gemischt, die halt viel mehr Klarheit haben. Also die Snare, die hat richtig Punch und die Kickdrum, die hat halt auch richtig Punch und klingt definiert. Also da hat halt jemand mal ordentlich mikrofoniert. Und damit hat das Schlagzeug dann erstmal richtig gut geklungen und dann habe ich wieder sozusagen neue Hoffnung geschöpft, dass es doch noch zu retten ist. Also solche Kniffe, die stehen halt sehr selten irgendwo, dass man halt, okay, deine Kickdrum ist im Arsch, dann machst du einen Gate, machst einen MIDI-Trigger, machst einen Sampler. Ja. Es gibt auch Plugins, die das gleich für einen automatisch machen, aber es geht auch mit Boardmitteln sozusagen.
Also ich kenne es noch in der Variante, dass auf die Snare pinkes Rauschen gegatet wird. Aha. Dass das mit aufgeht, wenn man auf die Snare schlägt, dass einfach noch so ein kleines Pfft mit runterkommt, damit so ein bisschen mehr Helligkeit einfach in die Snare mit reinkommt. Also es kann auch große Auswirkungen haben.
Ja, also es gibt auf jeden Fall da einige Tricks. Der ganz wichtigste Trick oder der allerwichtigste Trick eigentlich bei einem guten Mix ist, dass es überhaupt schon mal gut aufgenommen wurde.
Oh ja, das erspart einem viel Arbeit, wenn man schon mal anständiges Zeug hat, was man bearbeitet. Also mit gutem Mikrofonieren und guten Mikrofonen und dass da schon mal alles gut klingt, ist schon mal echt viel gewonnen.
Ja, und das ist halt bei uns, bei dem Konzert, da sind so einige Sachen nicht so gut in der Aufnahme. Leider muss man sagen, das heißt, ich hatte auch viel so Restaurationsarbeit dabei mixen, also die Levels und so und das Panning, das hatte ich relativ schnell. Das Drumkit hat schon ein bisschen gedauert wegen dieser Kick und der Snare Drum und Bass, Gitarren, Keyboard. Bei allen war eigentlich irgendwas noch so ein bisschen zu reparieren. Und das hat dann sozusagen so lange gedauert. Ansonsten könnte man so ein Konzert auch in ein, zwei Tagen mixen, selbst wenn man noch nicht so viel Ahnung hat.
Ja, dann kommt auf jeden Fall schon mal was Brauchbares bei raus.
Was noch? Eine Sache ist auch noch ganz wichtig, so grundlegend, dass halt jedes Instrument. Also es gibt in einem Buch so die Ansage, dass halt eigentlich alle Instrumente, Vollspektrum-Instrumente sind. Also die können alle für sich alleine unterhalten sozusagen.
Ja.
Du kannst dich alleine mit einer Gitarre hinstellen, alleine mit einem Klavier hinstellen und mit einer Stimme dazu und das ganze Frequenzspektrum ist schon abgedeckt. Es gibt eigentlich bei so Bands wenig Sachen, außer jetzt vielleicht der Bass, die wirklich so in ihrem kleinen Frequenznest sitzen.
Naja, also den Bass würde ich mit meiner Gitarre auch weghauen können.
Ja, das heißt, man sollte halt beim Mixen die schon alle Instrumente so ein bisschen in ihren Frequenzplatz geben. Also die Gitarren so in den mittleren, unteren Mittenbereich oder sowas. Und man muss sich entscheiden, ob die Kickdrum oder der Bass das Bassfundament bilden soll. Beide zusammen würde halt auch zu mumpfig klingen. Ja. Und dass man mit dem Equalizer schon gleich irgendwie die alle auf ihre Plätze verweist, damit irgendwie klar ist, wer welches Frequenzband
Das ist extrem
sozusagen
wichtig.
Abdeckt. Und dann kann man noch ein bisschen mit Panning dafür sorgen, dass das alles noch ein bisschen luftiger und hörbarer wird. Also eigentlich mein Mixing-Ansatz war immer jetzt die ganze Zeit, dass ich jedes Instrument, was drin sein soll, an der Stelle auch hörbar ist. Und ja, da mixt man halt so drumrum. Ja, also man kann bestimmt jetzt an diesen Aufnahmen noch viel mehr machen, aber ich habe jetzt auch gedacht irgendwie, okay, das klingt jetzt gut. Ich habe es die letzten Tage immer auf Arbeit gehört und immer dazwischen ein richtiges Album gemischt, also ein kommerzielles.
Ja.
Das heißt, ich habe immer die Aufnahmen gehört, dann irgendwie Beatles, dann die Aufnahmen gehört, dann irgendwelchen Surfrock, dann die Aufnahmen gehört, dann vielleicht Stevie Ray Vaughan oder so.
Ja, das ist eine gute Idee. Hat man einfach so einen schönen Vergleich.
Bei der letzten Version von den Mixen hat es mich in dieser Variante einfach nicht mehr genervt. Also ich konnte den ganzen Tag arbeiten und mich hat nichts so rausgerissen in dem Flow. Mhm. Klar klingen die alle so ein bisschen anders vom Sound, aber es war nicht so, oh Gott, das ist ja jetzt totaler Amateur-Scheiß. Ja. und genau, das könnte man eigentlich jetzt auch noch so zu einer letzten Lehre oder einem Tipp fürs Mixen nehmen. Also auf unterschiedlichsten Boxen anhören. Ich habe es auf den Monitorboxen gehört, auf meinen Beyerdynamic DT 770 Pro. Dann habe ich ja noch meine Hi-Fi-Kopfhörer mit dann habe ich noch zwei Ohrstöpsel, einmal die ganz billigen von Apple, dann irgendwie noch ein paar bessere Ohrstöpsel, dann habe ich noch meine billige Stereoanlage und im Auto habe ich es auch noch gehört.
Ja, das ist sehr gut.
Und wenn das auf allen diesen Systemen so eigentlich ganz gut klingt oder hörbar ist und nichts so besonders raussticht, dann ist man schon auf einem ganz guten Weg.
Genau. Ja. Sollte halt überall gut klingen und auch halt ruhig irgendwie Kopfhörer oder Boxen benutzen, die man wirklich gewohnt ist.
Ja.
Also keine Ahnung, so die billigen Kopfhörer, die man so jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit in den Ohren hat. Dass man halt, also da ist man den Sound halt gewöhnt, man weiß, wie es dort klingen soll und wie man es haben möchte. Und das sind immer schon eine ganz gute Sache, woran man sich orientieren kann.
Ja, und hören, 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 das sagt der Bob Katz auch die ganze Zeit.
Richtig.
Immer schön ganz genau zuhören, das ist auch ganz witzig. Jetzt, wo man sich so viel mit diesem Mixen beschäftigt hat, da hört man halt in anderen Sachen das auch ganz krass raus plötzlich, was da so passiert, irgendwie mixing-technisch.
Ja, wenn man es einmal gesehen hat, das Licht.
Ja, oder seine Ohren halt so ein bisschen
das trainiert ja ungemein.
Ja, genau, genau.
Ja, was hast du denn für Monitore gekauft?
Ah ja, ich als alter Ästhet und ehemaliger Gestalter und so dachte mir natürlich, diese Yamaha HS7, die sehen natürlich so schick aus und die haben eigentlich auch immer ganz gute Reviews, also sind nicht vielleicht die allerbesten, aber machen ja auch optisch was her. Und da bin ich zu Just Music eines Tages, weil ich halt jetzt mit diesem Mixen nochmal den nächsten Schritt machen wollte. Ja,
du bist zu Just Music.
Und ich bin zu Just Music gegangen, genau. Hört, hört. Und jetzt kommt es noch viel krasser. In dieser PA-Abteilung, ja. In diesem Raum mit diesen Monitorboxen, da habe ich den ersten kompetenten Mitarbeiter von Just Music getroffen. Das war ein Traum. Das war genau so, wie man sich das eigentlich wünscht. Genau das, was wir so uns anprangern. Ich habe mittlerweile, denke ich, dass eigentlich nur die Gitarrenabteilung einfach der letzte Dreck ist und alles andere ist vielleicht ganz okay.
Vielleicht ist es so.
Aber ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, die anderen Abteilungen sind weniger schlimm als die Gitarrenabteilung und dann gibt es in der Recording-Abteilung mindestens einen, der richtig gut ist.
Okay.
Dann bin ich nämlich so rein in diesen Raum mit diesen ganzen Monitorboxen, wo die aufgebaut sind und habe gesagt, ja, ich hätte gerne Monitorboxen so in dem Preissegment und ich liebäuge ja mit den HS7. Und dann meint er gleich, bist du dir sicher? Und wieso willst denn die? Weil irgendwie,
die sehen so schick aus.
Genau, weil er meinte gleich so, die meisten kaufen die ja, weil die so hübsch aussehen.
Ja, die kennt man halt auch. Also wenn man an Studiomonitore denkt, dann hat man halt so diese weiße Pappe da im Kopf.
Ja. Und dann hat er gemeint, na okay, du hast ja bestimmt Musik mitgebracht und hatte ich ja auch so schöne Aufnahmen von Sleepy Sun. Das ist ja so, die habe ich schon sehr viel gehört und weiß, wie die zu klingen haben. Mhm. Und dann haben wir halt so verschiedenste durchgehört. Die Yamaha, die KRK Rocket 6.
Das sind diese gelben, ne?
Ja.
Diese KRK.
Genau, dann noch das M-Audio oder irgendwas günstigeres noch. Mhm. Und dann musste man einfach feststellen, dass die KRK da der klare Gewinner waren.
Okay.
Warum? Also die HS7, die klingen halt so ein bisschen, die klingen schon ganz gut, aber die KRK klangen besser. und besser im wahrsten Sinne des Wortes. Die HS7, die waren halt so ein bisschen flach irgendwie. Mhm. Und die KLK, die haben es besser geschafft, diese Dynamik zum Beispiel von Sleepy Sun aufs Ohr zu bringen.
Okay.
Und im direkten Vergleich waren die HS7, die waren einfach weniger, hatten weniger Tiefgang, sage ich mal.
Also was ich von den Yamaha-Monitoren bis jetzt immer mitbekommen habe, die habe ich bloß irgendwie ein, zwei Mal gehört und bis jetzt auch noch nicht selber groß ausprobiert. Bloß alle sagen immer, die Ahnung von den Teilen haben, die taugen nur, wenn du irgendwie mittenlastiges Zeug mixen willst. Also irgendwie krasse Rockmucke und da kommt dann auch so wieder dieser Voodoo dazu von wegen, ja, wenn du die Yamaha haben willst, da brauchst du bloß die alten kaufen, die neuen taugen nicht mehr, die bauen das jetzt irgendwie anders. Kann ich nicht beurteilen, aber viele, viele mögen die gar nicht mehr so, diese Yamahas. Ja.
Genau, also das, ich würde sagen, geht auch in den Laden und hört euch die einfach an für die Musik, die ihr da mixen wollt, die eigenen, und findet die richtigen raus. Ja. Er hat mir dann auch gleich noch gezeigt, also er meinte, okay, pass auf, ich zeig dir jetzt nochmal Boxen, die du vielleicht dir irgendwann mal kaufst, wenn du mal so upgraden willst und was Ordentliches haben willst. Weil ja,
hat er
meinte,
die Genelec gezeigt?
Nee.
Nicht?
Sondern die Neumann KH120.
Okay.
Und ich meine, die sind jetzt auch nicht so krass teuer. Die kosten pro Box 650.
Ja.
Also ist natürlich schon 400 Euro mehr als jetzt die KLK oder sogar noch mehr. Mhm. Aber es ist noch so in so einem Bereich, wo man sich denkt, ja, okay, wenn ich das jetzt längerfristig mache und ich will das vielleicht irgendwie, weiß nicht, ernsthafter betreiben, dann ist das jetzt schon erschwinglich, sagen wir mal, so 1400 Euro mal auszugeben für eine ordentliche Abhöre. Mhm. Und dieser Neumann, die waren wirklich krass. Also die waren so unglaublich klar, transparent, brillant. Du hast alles gehört.
Ja.
Also wenn da einer mit einem Barthaar am Mikrofonkorb vorbeistreichen würde beim Singen oder so, das würde man da bestimmt auch hören.
Ja, sehr cool.
Also die waren, und die sind sogar noch kleiner als die KLK gewesen. Die haben es geschafft, da irgendwie ein wahnsinniges Stereobild und eine Dynamik rüberzubringen. Unfassbar. Hm. Also da hat man sehr, sehr deutlich gehört, dass dann 400 Euro mehr auch nochmal wirklich einen ganz krassen Unterschied machen.
Unser Sänger hat sich jetzt gerade von Presonus Studio-Monitore gekauft. Ich schaue gerade mal nach, wie die heißen. Und dann hatten wir mal ein bisschen Mucke von uns drüber laufen. Und waren auch extrem begeistert. Also er hat die halt auch verglichen gegen jetzt diese kleine neue Serie von Genelec und auch diese KRK, die du hast.
Ja.
Und da haben die halt einfach gewonnen. Die waren jetzt auch gar nicht so teuer. Die kommen gleich noch mit so schönen Stativen dazu. Sehen auch ganz nett aus. Und ich habe es jetzt bloß einmal reingehört mit so ein paar Songs, die ich irgendwie so jeden Tag auf dem Ohr habe und auf ein bisschen was von unserem Material. Und war da auch extrem begeistert von denen, was die kleinen Dinger für den Preis eigentlich können.
Mhm. Ja, also ja, wie gesagt, am besten selber in den Laden gehen und sich das auch nochmal anhören. Diese Neumann, da meinte der Typ halt im Laden, also das wären schon gerade so die absoluten Hitboxen für so die Leute in der PA-Abteilung. Mhm. Bei Thomann haben die, glaube ich, nur 5-Sterne-Bewertungen bekommen. Und der Typ, der diese Recording-Lounge macht, dem habe ich halt auch so ein Typo auf Facebook mal geschickt. Und dann hat er mit mir gleich morgens irgendwie, weil der war noch wach und ich war schon wieder wach. Mhm. Dann haben wir da so ewig noch geschnackt und übers Mixen so ein bisschen philosophiert. Das war auch wieder so ein Moment, wo ich das Internet echt liebe. Weißt du, du schreibst einfach so einen Typen an, der einen Podcast, ein Buch und was noch nicht noch alles macht.
Ja.
Und der antwortet einfach direkt gleich und gibt dir noch so 1000 Tipps und so. Cool. Und dann haben wir auch über Monitorboxen gesprochen. Und dann habe ich auch gemeint, dass ich irgendwie letztens diese Neumann gehört hätte und auch er meinte da drüben in den USA, ja, diese Neumann, die sind krass, vor allen Dingen für dieses Geld. Also das, der war auch total beeindruckt, als er die gehört hat, meinte er. Also die, ich glaube, die sind schon wirklich auch extrem gut. Und bei diesen, sagen wir mal, so 200-Euro-Bereich Monitorboxen, da kommt es ein bisschen drauf an, was ihr mixen wollt, was ihr hören wollt und ja, ich meine, ich glaube, da sind alle irgendwie okay für diesen Anspruchsbereich, sage ich mal. Die KLK haben mir jetzt persönlich am besten gefallen. Andere Leute finden vielleicht die HS7 trotzdem noch besser oder M-Audio oder was auch immer es da in dem Preisbereich noch gibt.
Genau, es kommt ja auch immer darauf an, welche Musik man halt einfach machen will.
Ja. Ist ja auch noch. Wobei, ich habe jetzt auch schon natürlich viel Musik über die gehört, so von meiner iTunes-Library und ich finde die generell geil.
Geht auch so zum Musik hören.
Ja, ja. klar.
Okay, das ist gut. Bei manchen hat man ja dann doch das Problem, dass die einfach viel zu ehrlich klingen, nicht wie so eine schöne Hi-Fi-Anlage. Dass es einem dann doch gar nicht so gefällt, wenn man da jetzt seine normale Mucke drüber hört, aber wenn es das auch
also
noch kann.
Also gerade so lecker produzierte Sachen, zum Beispiel so halt irgendwie sowas wie Stevie Ray Vaughan, ja, irgendwie. Oder ja, ich habe so ein paar Alben, die halt soundtechnisch einfach so richtig edel klingen und die kommen auf diesen Monitorboxen auch extrem edel rüber. Also ja. Meine Hi-Fi-Anlage, die ist ja super billig, so ein alter Sony-Verstärker, den ich mal geschenkt bekommen habe, aber irgendwie Plastik aus so einem, weißt schon, so ein Turm, wo CD-Player, Kassettendeck und alles so einzeln zum übereinander stecken und oben vielleicht noch ein Radiotuner und so. Den wollte irgendwie meine ehemalige Mitbewohnerin nicht mehr und dann habe ich mir nur den Verstärker daraus gezogen. Und die Lautsprecher, die sind, glaube ich, ganz gut, aber ich werde mir, glaube ich, demnächst auch einfach nochmal einen schicken Hi-Fi-Verstärker kaufen, damit ich auch über die anderen Boxen lecker hören kann.
Ja.
Da gibt es übrigens eine Empfehlung, ja, für alle, die sich mal einen Hi-Fi-Verstärker kaufen wollen. Und das ist jetzt auch wieder irgendwie, diese ganzen Produktempfehlungen, die wir hier so raushauen, das sind wirklich Sachen, wo wir denken oder.
Das sind alles Sachen, die wir mögen, nicht Sachen, für die wir bezahlt werden.
Genau.
Leider.
Leider. Aber, also es gibt einen Verstärker von Yamaha oder Yamaha, wie wir Insider sagen.
Mhm.
Der ist schon 2, 3 oder 4 Jahre alt und als der rauskam, haben alle schon gesagt, okay, Yamaha hat da jetzt so mal einen richtigen Wurf geschafft irgendwie in dem Preissegment. Das Preissegment ist 300 Euro. Das ist für so Hi-Fi-Verstärker nicht viel.
Ist echt gut, ne?
Aber der ist wirklich, wirklich gut. Ich habe 2 Kollegen damit angefixt vor ewigen Zeiten. Die haben sich das gekauft und haben das an richtig teure Lautsprecher auch rangehangen. Oder was heißt richtig teure? Also das Set hat
gute Lautsprecher halt.
1200 gekostet, der Lautsprecher. Und dieser Verstärker, der schmälert, also ich meine, klar, wenn man dann bestimmt, gibt es auch da nochmal einen Unterschied zwischen 300 Euro und dem 1200 Euro Verstärker, aber in dem Preissegment ist der wirklich einsame Spitze und der Verstärker heißt Yamaha AS500, wenn mich nicht alles täuscht, warte, ich gucke jetzt nochmal schnell nach.
Ja, wenn man dann noch Kabel mit Goldklinke dazu hat, ist alles gut.
Genau. Yamaha AS500. Und wenn ihr so Reviews im Internet anschaut oder danach sucht, ihr werdet da ganz viele Reviews finden, wo alle irgendwie Audiomagazine und so sagen, es gibt's ja gar nicht irgendwie, der ist ja unfassbar gut. Also für das Geld muss man gar nicht drüber nachdenken. Und ich glaube, den werde ich mir auch mal demnächst noch ins Haus stellen. Weil den gibt's immer noch und der hat früher halt irgendwie 500 oder 600 Euro gekostet und der ist mittlerweile, weil er eben 4 Jahre alt ist, jetzt bei 289 Euro. Also echt sehr viel billiger geworden und das kann man schon mal machen, wenn man eben seine Anlage mal aufrüsten will. Und Verstärker ist wirklich schon mal einer der größten Baustellen. Die meisten Leute denken so, ja, scheiß Lautsprecher, scheiß Anlage und so. Und tatsächlich ist ganz oft so, dass schon mal der billige Verstärker einfach ganz viel an Schaden anrichtet und ganz oft die Hi-Fi-Boxen eigentlich an sich schon mal ganz gut sind. Naja, auch da kann man in den Laden gehen und das vielleicht mal ausprobieren im Zweifel.
Genau, sollte man sowieso immer tun.
Ja, man kann. Ich meine,
genau.
Auch bei Just Music gibt es ja nicht alles, ne, was man ausprobieren will. Ich muss bald diesen Roadtrip zu Thomann machen.
Viel gibt's wahrscheinlich. Thomann, schön gesagt. Ich war mal wieder da.
Tatsächlich?
Ja. Ach, das war irgendwie so eine nette Spontanaktion. Ach, ich weiß auch nicht, wie es dazu gekommen ist. Irgendwie unser Gitarrist meinte so, ach hier, mein Verstärker ist irgendwie gerade alles komisch. Und ach, lass mal hinfahren, ein paar Marshalls ausprobieren. Na, dann sind wir halt hingefahren. Mir kam es ganz gelegen, weil ich wollte sowieso noch ein paar Gitarren auschecken, die ich mal wieder gefunden habe. Naja, sind wir halt hin. Und also das letzte Mal, als wir da waren, hatten wir ja vorher eine Mail geschrieben mit Sachen, die sie uns doch mal bitte raussuchen sollen, weil wir die ausprobieren wollen. Und das hatte ja super funktioniert. Das hatte ich ja auch in der letzten Folge schon mal erzählt.
Ja.
Ja, und diesmal halt so spontan hin, von einem auf den anderen Tag entschieden. Und dann dachte ich mir so, naja, die Sachen, die wir so ausprobieren wollen, sind halt doch schon ein paar speziellere. Mal gucken, ob wir irgendwie nicht erstmal einen halben Tag lang warten müssen, bis sie es aus dem Lager rausgekramt haben. Und diesmal war es halt, Gott, was war es denn? Da waren noch Ferien, glaube ich. Also es war diesmal sehr voll.
Okay.
Bis jetzt waren wir immer da zu irgendwelchen Zeiten, wo wir es richtig gut erwischt haben, wo wir irgendwie fast alleine waren im ganzen Laden. Mhm. Und diesmal kamen wir da an und dieser kleine Ort, der war komplett zugeparkt, bloß mit Thomann-Kunden, die da durch diesen Laden gerannt sind. Aber ich war dann doch wieder extrem begeistert, wie weit sich das dann eigentlich doch in diesem großen Laden verläuft. Also die Gitarrenabteilung war schon am vollsten, aber es ging halt immer noch. Man war halt meistens immer so mit einem oder zwei Menschen in diesen Testräumen drin.
Mhm.
Und ach, es ist dann auch nicht so, dass dann halt jeder versucht, sich irgendwie am lautesten zu machen und sein Zeug dann durchzusetzen, sondern ergibt sich meistens eh so eine Situation raus, dass man einfach zusammen irgendeinen Song spielt. Und das ist dann eigentlich immer ziemlich cool. Man probiert halt irgendwie sein Zeug aus und jammt dann halt gleich noch mit irgendwelchen fremden Musikern rum, die halt zufällig gerade da sind. Das ist immer ganz schön.
Ja, das klingt ganz nett.
Genau. Naja, und wir wollten halt ein paar Verstärker ausprobieren. Einer von denen stand halt zum Glück schon im Top-Teil-Raum rum. Und ich glaube, ein oder zwei mussten sie uns noch bringen. Und dann sind wir da halt zum Tresen, meinten hier, die Sachen wollen wir ausprobieren, die stehen gerade nicht hier. Könnt ihr uns die holen? Ja, müsst ihr kurz warten, ich bestell das eben mal. Und dann hängen ja da überall diese Monitore rum.
Ja.
Im Raum, halt je nachdem, ob man jetzt Sachen von der Warenausgabe abholen will oder ob die einem nach unten ins Haus zum Probieren geliefert werden, erscheint da halt der Name mit so einem kleinen Status, wo das Gerät gerade ist. Keine Ahnung, ich bestelle mir jetzt unten einen Crybaby-Bar und dann sagt mir der Kassenmensch, okay, musst du nach oben zur Warenausgabe und dann erscheint mein Name da auf dem Bildschirm und da steht dann Felix Wedig, Crybaby, dauert 15 Minuten, dann kannst du es abholen.
Cool, das ist ja der Wahnsinn.
Das ist immer wirklich ganz nett, ja. Naja, und wir meinten dann halt hier Lenny-Verstärker und irgendwie noch ein bisschen Zeugs. Und ja, ihr wollt es jetzt gleich ausprobieren, ne? Ja, deswegen sind wir extra hergekommen. Na, wir sehen mal zu, was wir machen können. Naja, und die mussten dann halt elend Zeugs aus dem Lager rauskramen. Es war jetzt nicht gerade wenig, was wir da bestellt haben. Und gucken dann halt auf diesen Bildschirm und es dauerte echt keine halbe Stunde. Und dafür, es war halt wirklich voll an dem Laden. Jeder Verkäufer hatte irgendwie alle Hände voll zu tun. Und ich war immer wieder extrem überrascht, dass sich dann halt doch einfach Menschen finden, die sich dann trotzdem es voll ist, einfach Zeit nehmen, obwohl sie jetzt einem nicht irgendwie versuchen, was zu verkaufen, sondern einfach irgendwie mit einem erzählen.
Ja.
Einfach nett beraten und dass sie dann halt trotzdem die Zeit finden, sich noch irgendwie da das dann rauszunehmen, dass es halt irgendwie auf die Schnelle mal eben aus dem Lager, was irgendwie am anderen Ende vom Ort ist, eben mal zu uns kommt, damit wir es mal schnell ausprobieren können.
Ja.
Da war ich mal wieder extrem begeistert.
Ja, ich will da auch irgendwann.
Ja,
ich habe jetzt auch schon die Bandkollegen so ein bisschen eigentlich angefixt mit der Idee, dass wir so einen kleinen Roadtrip da mal runter
machen. Ja, mach das. Ihr wollt
aus
da.
Berlin ist halt so ein kleines Stück weiter. Das ist eigentlich der einzige Grund, ne? Also wie lange fährst du von dir?
Ach, ich weiß nicht, so 3-3,5 Stunden, glaube ich, sind es immer.
Ach, doch so viel.
Ja, ja.
Das heißt, aus Berlin dauert es dann 5-5,5.
Ja, ja, so ungefähr. Also da solltet ihr dann euch zeitig auf den Weg machen oder weiß nicht. Je nachdem, wie viele ihr seid, fahrt nach Leipzig, pennt hier einen Tag und fahrt dann hier früh los oder sowas. Ginge ja auch, kann man abends noch einen trinken gehen.
Ja, na okay.
Ja, aber
schauen wir mal.
Ihr wollt unbedingt zum Thomann, glaubt
natürlich,
mir.
Natürlich, ja, natürlich.
Naja, und dann kamen halt irgendwie unsere Verstärker an. Wir sind eigentlich ja hingefahren, um halt irgendwie hier so den Urmarshall auszuprobieren. Da stehen ja immer so ein paar Plexi-Geschichten rum, hier dieser Superlead oder der JTM45.
Mhm.
Und weil halt unser Gitarrist meinen Verstärker so cool findet. Ich habe ja diesen Vintage Modern Einkanal, meint er so, na, ein Kanal und Marshall Sound, das fetzt schon. Mal gucken, was da noch so gibt. Hatten wir jetzt noch den Suhr Badger 35 auf dem Zettel und den Lenny GH50L. Und die mussten halt aus dem Lager zu uns kommen. Die wurden uns dann gleich irgendwie in diesen Raum reingebracht von irgendwelchen fremden Verkäufern, die uns bis jetzt noch nicht gesehen haben, aber gleich wussten, dass wir das sind, die diese Verstärker bestellt haben.
Okay. Haben sie ein Foto von euch irgendwo gleich gemacht?
Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich hängen wir da schon an irgendeiner Wand. Guck mal, die zwei Idioten sind wieder da. Ja, und alles aufgebaut und verkabelt und von dieser coolen Schaltung, die da am Top-Teil-Raum hatten, habe ich ja auch schon erzählt, dass man einfach bloß irgendwelche Knöpfe drückt und jeden Verstärker mit jeder Box gleichzeitig ausprobieren kann. Und dann haben wir mal losgelegt und haben angefangen mit dem Marshall JTM45, so das Urviech. Der heilige Gral an Sound, der Verstärker, den man haben will. Jeder.
JTM 45,
ja. Genau, auch die Fender-Fans wollen JTM 45 haben. Und wenn man gleich mit dem anfängt, ist man natürlich erstmal für den ganzen Tag versaut. Das ist so ein...
Ja, das kenne ich. Das war auch so witzig, als ich mit dem einen Typen aus der Firma Gitarren testen war bei Just Music und gleich als erstes stecke ich ihn an den Fender und danach probiert er halt die kleinen Verstärker aus, die er eigentlich kaufen wollte und
ja.
Kommt auch nicht mehr zu Potte.
Ja, das ist halt gemein. Also es ist ja nicht so, dass wir keine guten Verstärker haben. Er hat ja diesen Fender Hot Rod Deville und das ist ja eigentlich ein super guter Amp. Ja. Aber der Sound war dann irgendwie, der ist halt so tierisch laut, also so eine 410er mit 60 Watt und halt auch super gute Speaker und den kann man also nicht mal irgendwie auf die 2 drehen vom Volume her, ohne dass es einfach unerträglich wird. Deswegen waren wir damit immer so ein bisschen unzufrieden und wollten uns mal umschauen und dann stand da dieser JTM 45 und das war so eine Sonderausführung mit 30 Watt, glaube ich. Und das Schöne am 45er ist ja, der hat kein Master Volume. Das heißt, den muss man halt aufreißen bis zum Ohrenbluten, damit der auch mal zerrt und geil klingt.
Ja.
Bloß bei 30 Watt ist das ja eigentlich noch ganz gut machbar. Das ist ja dieses schöne Ding mit den 4 Inputs, wo man 2 Kanäle mit so einem kleinen Patchkabel brücken kann. Und dann hat man mit den 2 Lautstärkereglern quasi 2 Gain-Regelungen. Aha. Das ist ja beim 45er so, also bei den Non-Master-Volume-Amps, dass die Endstufe quasi immer voll auf ist und dass man einfach bloß der Vorstufe ein bisschen mehr Saft mit den Lautstärkereglern gibt. So wie jetzt, wenn ein Gain-Regler mit dran ist. Naja, also Patchkabel rausgesucht, Kanäle gebrückt und mal ein bisschen leise gespielt und da kommt natürlich ein wunderschöner Clean-Sound raus und das ist halt auch so ein Amp, komischerweise von Marshall, was die ja sonst nicht so gut können, der kann auch laut noch wirklich komplett clean sein. Und das ist ja schon mal was ganz Nettes, vor allem wenn man noch eine gute Strat dran hat. Naja, und dann waren wir halt gerade allein in dem Raum und dachten uns so, ach komm, Ohrenstöpsel rein, voll aufgerissen das Ding.
Also so richtig voll oder was?
Ja, so mal richtig Kante rechts unten.
Okay.
Naja, aber bei den 30 Watt, da ging es halt. Das war auch ohne Ohrenschützer also auszuhalten. Es wurde jetzt einem nicht schlecht, aber das sollte man ja natürlich nicht auf Dauer machen. Und es war aber ganz okay, aber jetzt für unseren Proberaum oder für alle Bühnen, die man so bespielt, natürlich viel zu laut. Also da rastet der Tontechniker aus und nimmt einem den Verstärker weg oder sowas. Das geht halt natürlich nicht. Aber der Sound ist natürlich der Wahnsinn. Es suppt halt so richtig schön raus aus dem Verstärker und es klingelt und die Höhen sind da und es klingt einfach mega voll und voluminös und naja, man fängt halt so richtig an zu sabbern.
Ja,
halt einfach ein spitzen Sound. Und wie gesagt, bei den 30 Watt ist es sogar noch zum Aushalten. Also man will ja eigentlich diese großen, die SLPs, die 100 Watt Plexi Marshalls, die will man ja auch so spielen, bloß da fässt man den Volume-Regler nicht mal an und schon wird einem schlecht, weil es so laut ist. Das geht da halt nicht. Dann hatten wir noch so einen neuen Ableger davon dazu. Ich weiß nicht, der 2210 oder wie der heißt von Marshall. Das ist jetzt so eine neue Handwired-Serie zum Geburtstag gewesen. Ist letztendlich auch ein JTM 45, bloß mit ein paar Watt weniger. Also ich glaube mit 20 oder 25 anstatt mit 30.
Okay, aber Handwired dann trotzdem wahrscheinlich doppelt so teuer.
Ja, genau. Also der JTM 45, der kostet irgendwas um die 1200 oder sowas. Und dieser kleinere jetzt, der auch nicht mal so richtig schön aussieht wie ein JTM 45, der ist dann gleich bei 1,4, 1,5 oder sowas. Naja, ist dann auch noch so ein schöner Geburtstagsaufkleber drauf und naja.
Ja.
Der klang halt natürlich auch super gut, aber ist jetzt natürlich durch die paar Watt Unterschied und dann noch durch die gleiche Box gespielt, eigentlich von der Lautstärke her kein Unterschied da. Muss man mal dazu sagen. Aber natürlich zwei richtig gute Amps. Also man will es haben in dem Moment, in dem man hört. Und dann gab es noch den Suhr Badger und der ist natürlich nicht wirklich bezahlbar, weil das so ein kleines 35 Watt Topteil ist, was gern mal 2000 Euro kostet. Aber Suhr ist ja natürlich irgendwie schon so ein bisschen bekannt dafür, dass es einfach gut klingt. Und letztendlich ist dieser Suhr Badger JTM 45, sieht doch fast so ähnlich aus. Also ist vom Design schon.
Ich habe das ja noch nie gehört. Also ich überlege gerade irgendwie schon die ganze Zeit, wie konnte mir das denn entgehen, wenn das so ein...
Ja, guck auf jeden Fall Suhr Gitarren und Suhr Verstärker an. Also die bauen Zeug, das ist der Wahnsinn. Es klingt richtig, richtig gut.
Also der Suhr Badger 35 Head Black.
Ja, genau.
Klicken wir uns doch mal an. Ah, ja,
so also wirst schon aus. Sehen, der sieht schon so ein bisschen aus wie so ein Marshall. Der hat auch so eine schöne Plexiglasfront. Und letztendlich ist, also es klingt halt genauso geil wie ein Marshall, bloß noch irgendwie so ein klein bisschen anders. Und das Schöne an dem ist, der hat wie so einen kleinen Powershawk mit dran. Der hat halt ein Master Volume und ich glaube einen Gain-Regler und noch so eine Art Powerschalter, womit man die Endstufe einfach noch so ein bisschen dahinter nochmal runterzieht. Dass man zwar das Schöne von der Endstufensättigung hat, was das Geile an dem 45 ist, also von den ganzen Marshall-Verstärkern, man will ja, dass die Endstufe so ein bisschen rumsuppt, das macht ja diesen fetten Sound aus. Ja. Und das kann halt dieser Surverstärker auch, aber in leise von Haus aus, ohne zwischengeschalteten Power-Sorg. Okay. Das ist extrem cool. Also den kann man zu Hause im Wohnzimmer spielen und es klingt genauso gut, wie wenn man halt einen Marshall-Vollröhren-Amp komplett aufreißt. Da war ich extrem begeistert von.
Nicht schlecht.
Viel Volumen, schöner Sound, gute Höhen, fett inmitten, also auch nicht zu extrem. So ein schöner, sahniger Overdrive, nicht so ein fettes High-Gain oder sowas, also einfach genau perfekt. Und dann hatten wir noch diesen Lainey-Verstärker dazu und der kostet nur, weiß nicht, 500-600 Euro.
Lainey oder?
Ja, Lainey, also L-A-N-Y, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ich glaube ja, Lainey oder sowas.
Ja.
Und das ist auch ein Einkanaler Vollröhre und das war krass, also für das Geld, den Sound, das hätte ich nicht erwartet.
Wie heißt der, sagst du?
GH50L.
GH, ja. Ich klicke hier nebenbei mal auf Thomann mit.
Ja, genau.
Wow, also der sieht ja irgendwie ein bisschen Punk aus, ne?
Der sieht ein bisschen Punk aus, aber weiß nicht, ich fand's ganz cool. Ich habe den mal angehoben, als uns der nette Thomann-Verkäufer da uns alles angeklabelt hat. Und der hatte diese zwei fetten Griffe oben auf dem Rücken drauf.
Sieht und sehr martialisch aus,
sieht ja, aus wie so ein sieht natürlich ein bisschen scheiße aus, aber es ist natürlich mega praktisch. Also solche Top-Teile mit Röhrendingens, die sind ja nicht gerade leicht. Also die wiegen ja schon einiges. Und da ist man ja über jeden Henkel froh. Bei meinem Verstärker ist es zum Glück so, dass da diese fetten Trafo-Blöcke da schon ein bisschen ausbalanciert sind. Mit einem Henkel in der Mitte lässt sich das okay tragen. Bloß bei manchen alten Marshalls, den 100-Watt-Dingern, da sind die so auf einer Seite und da knackt das Handgelenk ab, wenn man den irgendwie mit einer Hand anheben will. Von daher fand ich das jetzt bei diesem Lainey-Verstärker schon ganz cool, dass da zwei so eine fetten Henkel einfach dran sind, den kann man einfach gut tragen. Ist halt einfach praktisch. So schlecht ist es gar nicht, sieht bloß ein bisschen blöd aus.
Ja.
Ja. Wir haben dann halt alles über dieselbe Box gespielt, das ist so halt der Standard Marshall 1960er. Aber nicht mit Vintage 30 Speakern, sondern auch mit Celestion Greenback. Das war auch so eine 50 Anniversary Serie mit diesem groben Bezug von drauf, nicht mit dem einfachen schwarzen. Der grobe graue war es.
Mhm.
Und also der Lainey konnte da zwischen den zwei super teuren, geilen Boutique-Amps also richtig gut mithalten. Also der kam halt schon vom Sound her so an den 45 ran. Und an den Badger auch. Also es ist natürlich nicht genauso geil, das ist halt klar, wobei ein Disorder auch mal wieder ein bisschen betrügt, weil wenn man jetzt den JTM 45 in einer gewissen Zerre spielen will, ist es einfach laut und laut ist ja immer gleich geil.
So ja, vorher. Da kommt ja wieder der gute alte Doppelblindentest, ne?
Ja, genau. Genau, das musste ich mir halt immer noch so ein bisschen vor Augen halten, aber wenn man jetzt einfach bloß mal so auf Raumlautstärke den Sound verglichen hat, ist dieser Lainey GH50 eigentlich ein super cooler Amp. Also schön simpel aufgebaut, einfach nur ein Kanal, sehr dynamisch. Man kann irgendwie von clean bis fetten Gain alles an der Gitarre regeln. Also wirklich, wirklich guter Amp und für günstiges Geld und robust und praktisch verbaut. Also wer ein gutes Vollröhren-Top-Teil sucht und sich so an so einem britischen Marshall-Sound orientiert, aber nicht gleich einen Tausender ausgeben will, ist mit dem Teil auf jeden Fall sehr gut dabei. Und der kann halt auch alles von irgendwie suppigen Blues bis fettem High gehen, wenn man vielleicht noch einen Booster davor steckt. Da war ich extrem überrascht.
Ja, ich mir hier mal auf meine Beobachtungsliste.
Ja, da gibt es bestimmt auch ein paar Soundbeispiele. Ich habe jetzt auf YouTube nicht noch rumgeguckt. Ja, was soll ich sagen? Der Marshall JTM 45 hat natürlich gewonnen. Wie sollte es anders sein? Das ist halt einfach so der Traum-Amp. Und ja, das war einfach Wahnsinn. Also, das
hat
musste
er den
dann
mitgenommen oder wie?
Nee. Er hatte zum Glück nicht so viel Kohle gerade mit, dass wir es hätten machen können. Eigentlich wäre es auch kompletter Quatsch gewesen. Es war halt irgendwie so eine Spaßaktion, dass man sich mal umguckt, was so gehen könnte, dann also jetzt mit seinem Combo-Amp, dann hätte er gleich noch eine Box dazu gebraucht und sowas. Es war erstmal so zum Orientieren. Bloß der 45, der macht natürlich einen Sound, wie er im Bilderbuch steht quasi.
Hier gibt es auch ein Review auf Thomann von Felix 402.
Mhm.
Das bist aber nicht du.
Nee, ich habe noch kein Review geschrieben.
Okay.
Über welchen Amp?
Ja, den JTM45.
Ja, nee, wenn ihr mit der Band mal da seid, probiert auf jeden Fall mal so ein Marshall-Amp ohne Master-Volume aus. Also wenn der 45 da ist, habt ihr Glück, weil den kann man auch mal wirklich auf Kante spielen.
Okay.
Gleichzeitig hatten wir dann noch den Marshall Bluesbreaker am Start.
Mhm.
Das ist ja diese, also im Prinzip der Plexi-Marshall als Combo.
Mhm.
mit, ich glaube, was hatte der? Ich glaube, der hat auch so 25, 30 Watt oder 40, den man dann auch mal so ein bisschen dazu anspielen konnte mit noch einem anderen Level von Gitarre, weil der in dieser Glasvitrine drin steht, wo so die richtig teuren Custom-Shop-Sachen drin hängen.
Okay.
Es ist natürlich anders als mit einer 412er, aber es hat einfach nochmal so einen anderen Charakter, dieser Bluesbreaker. Es ist halt einfach so ein klein bisschen kantiger und nicht so suppig wie der 45. Da war ich doch recht überrascht, weil es ja letztendlich fast baugleich zu diesem Top-Teil ist. Aber es ist einfach nochmal so ein klein bisschen anders, ein bisschen härter, aber irgendwie sumpfiger und tiefer. Es ist ganz komisch zu beschreiben. Hat halt irgendwie so eine kantige Ecke oben drauf, aber die wabbert so nach unten hinweg.
Soundbeschreibung, wie sie im Bilderbuch stehen.
Ja, richtig. Ja, ist immer ein bisschen schwierig, aber auf jeden Fall JTM 45 Marshall ist so der Traum Blues ja, und Rock'n'Roll. Ja, ja.
Also früher oder später werde ich mir auch nochmal so einen Marshall-Verstärker kaufen. Sag mal, also angenommen, man würde jetzt einen Marshall nehmen wollen mit Master-Volume.
Ja. Welchen
will man denn da haben?
Da will man natürlich den Marshall Vintage Modern haben.
Also das ist dein, oder was?
Genau, das ist meiner und auch jedes Mal, wenn ich irgendwie einen anderen Marshall anspiele, komme ich immer wieder zu dem Schluss, dass ich einfach den geilsten erwischt habe. Ungelogen. Jetzt nicht mal irgendwie aus der Dissonanz raus, dass ich mir sage, irgendwie, ja, ich habe da so viel Kohle ausgegeben, natürlich muss der geil sein. Es gibt halt einfach nicht sonderlich viele Alternativen. Ich finde es an dem persönlich ziemlich cool, dass es ja letztendlich wie, es ist JTM 45, so ein Plexi-Marshall, bloß ein bisschen aufgebohrt.
Aber den gibt es ja nicht mehr zu kaufen.
Wenn man Glück hat, gibt es den noch zu kaufen. Bei ein paar Stores gibt es den noch. Ich glaube, der Thomann hat ihn nicht mehr. Nee, das ist einfach so immer wieder der Amp, auf den ich zurückkomme, weil ein Kanal und der hat halt auch diese Gain-Klangregelung nochmal einzeln dran, so wie es man jetzt bei den alten macht, wo man die zwei Kanäle patcht und dann mit Lautness 1 und 2 sich ein hohes Gain und ein tiefes Gain zusammenmischt, dass halt so eine schöne flubberige Mischung draus entsteht. Sowas kann der halt auch, bloß mit einem Master-Volume dran.
Ist das der 2466?
Ja, genau. Das ist der 100er, den habe ich.
Aha. Ja, den gibt's hier, den gibt's tatsächlich noch irgendwo zu kaufen.
Ab und zu gibt's mal noch welche. Und das ist einfach so einer, mit dem kann man von so schönen clean Geschichten und also angesuppten Blues-Sachen bis zu wirklich rockigen, harten Sounds irgendwie einfach alles machen und das einfach nur mit der Gitarre, ohne irgendwelche Sachen. Also man steckt die Gitarre in den Amp rein, stellt sich einen schönen Grundsound ein und regelt alles mit dem Volume-Poti und kann davon, keine Ahnung, von einem Mark Knopfler clean bis zu einer Hendrix-Suppe, zu einem krassen AC/DC Gain alles rausholen, nur mit den Fingern. Da bin ich jedes Mal wieder begeistert von. Ansonsten Marshall Einkanaler, fiele mir jetzt halt noch der JCM 800 ein, der ist halt aber eher so gedacht für so Rock-Hard-Rock-Geschichten. Also der will halt irgendwie aufgedreht werden mit einem Booster davor, damit man da anständig Zerre rauskriegt, aber so cleane Geschichten sind jetzt nicht so unbedingt seine Stärke. Das klingt dann doch so ein bisschen, weiß nicht, da fehlt einfach ein bisschen was mir bei dem Vintage Modern besser gefällt. Dann gibt es natürlich noch einen Haufen andere Top-Teile mit irgendwie mehreren Kanälen. Die klingen auch alle echt nicht schlecht. Bloß jetzt ist es mir nochmal aufgefallen, im Thomann hatte ich halt den 45 mit dem JVM oder JHV, keine Ahnung, dieses große Vierkanal-Monster.
JVM 410 oder so heißt
es. Ja, genau. Und habe mir da halt irgendwie eine Einstellung rausgesucht, die dem 45 ungefähr nahe kommt und habe es doch mit der Endstufensättigung, mit dem Master-Volume so ein bisschen versucht. Aber es kommt letztendlich nicht wirklich ran. Es ist ein super guter Amp. Hab den jetzt auch live schon ein paar Mal gespielt, wenn der irgendwie gestellt wurde oder wenn er zufälligerweise noch mit da war. Auch Stereo mit meinem und ich kann mich da echt nicht beklagen. Aber, weiß nicht, ich finde echt meinen Vintage Modern, da geht nichts drüber. Ich bin so froh, dass ich den gekauft habe.
Ja.
Ist einfach ein super guter Amp.
Na gut.
Gerade wenn man so aus der Fender-Ecke kommt und halt so diesen Clean-Sound verfallen ist.
Ja.
Dann ist man damit sowas, was an diesen alten Marshalls angelehnt ist, ist man da auf jeden Fall besser mit beraten als so mit diesen modernen Kisten.
Also wenn du das andere Spektrum auch noch haben willst oder so generell, wenn man auch von Marshall einen netten Clean Sound haben will.
Wenn man auch von Marshall einen guten Clean Sound haben will. Also die restlichen Marshalls, die können natürlich auch clean, aber ich finde halt dieser dieser Clean Sound, der aus diesen Non-Master Volume Amps rauskommt oder halt jetzt aus meinem Vintage Modern, der kommt dem doch noch ein bisschen näher, was man von so einem Fender gewöhnt ist, als man jetzt irgendwie von so einem harten Brett wie einem 800er erwartet. Das ist einfach so ein bisschen offener, keine Ahnung, so ein bisschen schmatziger.
Schmatziger, das ist ein schönes Wort.
Halt, wenn man so eine Strat mit einem guten Single-Coil an so einen Marshall ansteckt und es klingt halt, weiß nicht, man hat sofort irgendwie Hendrix oder Vaughan im Ohr. Mhm. Ohne dass man irgendwie was von denen gespielt hat, aber so der Sound, der führt einen dahin, dass man so die Nummern spielen will, dann macht man irgendwas richtig.
Okay, okay.
Das sind ja dann auch meistens so die Vorbilder, die man dann mit den Verstärkern verbindet.
Ja. Okay, na gut, ich werde diesen Verstärker dann nochmal mit in meine Liste auch für potenzielle Neuverstärker mal einfügen. Also wie gesagt, irgendwie so, ich mag ja meinen Fender Hot Rod nach wie vor über alles sehr gerne und der hat ja auch auf dem Konzert wunderbar funktioniert.
Ja.
Aber zwischendurch hätte ich dann, glaube ich, doch auch nochmal so diese fette Mütze.
Einfach so einen anderen Charakter.
Ja, einmal so ein bisschen braten halt.
Genau, das geht halt mit Fender Amps irgendwie immer nicht so gut, finde ich.
Ja, das stimmt.
Genau. Ja, dann geht's weiter mit der Thomann-Erfahrung.
Habt ihr denn noch was gekauft?
Ja, ich habe mir den kleinen Ditto-Looper von TC Electronic mitgenommen.
Ah ja.
Ich dachte mir dann so, keine Ahnung, als ich um Weihnachten rum dann krank im Bett lag und die ganze Zeit nur am Gitarre spielen war, weil ich dieses ganze Zeug mit hatte. Ach, jetzt mal irgendwie so ein kleines Teil. Und du hast ja da auch schon oft drüber erzählt, dass das ja super cool ist zum Üben.
Ja.
Und dann hatte ich halt so ein paar Videos angeguckt und so ein bisschen verglichen, was man denn eigentlich haben will, wenn man sich eine Loopstation kauft.
Ja.
Halt so diese Boss Loopstation ist ja der übliche Verdächtige oder halt dieser Digitech Gemman.
Genau.
Von diesen Einzelpedalen. Und die Boss Loopstation, mit der hatte ich auch schon mal ein bisschen rumgespielt, weil unser Gitarrist die hat und das war irgendwie immer so ein bisschen Krampf. Ich kam mit dem Teil irgendwie immer nie klar. Ich wusste nicht, wie ich drücken soll oder wo ich drücken soll, damit das passiert, was ich will.
Ja.
Von daher war ich von Haus aus schon mal irgendwie so ein bisschen abgeneigt gegen das Ding. Natürlich ein bisschen zu Unrecht, weil ich nie das Teil wirklich getestet habe, aber ich mochte es einfach nicht. Und dann hatte ich mir halt mehrere Loopstations da auch gleich mitliefern lassen vom Lager aus und habe die dann da in diesem netten kleinen Effektzimmer ausprobiert mit einem netten Menschen, der mir dann noch ein bisschen was zu erzählt hat. Und da hat diese kleine Ditto Loopstation einfach gewonnen. Die ist halt einfach so mega simpel. Die hat halt nur einen Schalter und einen Drehregler und das war's. So ein Poti, um die Lautstärke vom Loop einzustellen, wie es aus dem Amp rauskommen soll und halt ein Switch zum Aufnahme an, Aufnahme aus und Aufnahme löschen.
Mhm.
Je nachdem, wie oft man drauf drückt. Und das war so eigentlich genau das, was ich haben wollte, so einfach wie möglich. Einfach bloß so ein bisschen, keine Ahnung, drei Akkorde einspielen, um da ein bisschen Solo drüber zu üben oder Skalenlinien, sonst sowas. Und es macht echt Spaß. Also da kann man sich ja echt drin verlieren, wie viele Loops man da reinkracht und es hilft extrem beim Songschreiben.
Ja, das ist, also Loopstation habe ich ja auch schon so oft gesagt, ist einfach der Knaller für zu Hause üben.
Genau, kann ich ab jetzt auch bloß empfehlen. Also
offiziell, ab jetzt.
Wenn ihr, ab jetzt, wo ich selber ausprobiert habe, keine Ahnung, wenn ihr irgendwie selber Songs schreibt, dann hilft das ungemein. Beim Üben macht es einfach mehr Spaß, wenn man nicht nur irgendwie allein da sitzt und nichts macht, sondern es kommt noch so ein bisschen Zeug aus dem Amp zurück, wozu man zu jammen kann. Wirklich eine coole Sache. Und gerade jetzt dieser Ditto-Looper, der ist so schön einfach und klingt gut.
Und jetzt ärgerst du dich aber auch nicht, dass der Ditto-Looper 2 rausgekommen ist.
Nö, also es ist ja jetzt nicht wirklich ein neues Pedal, sondern einfach ein anderes. Der einzige Unterschied zu diesem Ditto-Looper 2 ist jetzt noch, dass der noch einen zweiten Knopf mit drauf hat, mit dem man halt mit einmal drücken die Aufnahme anhalten kann, anstatt mit zweimal.
Mhm.
Also jetzt bei dem Kleinen ist es so, ich drücke einmal drauf, nehme auf, drücke nochmal drauf und dann läuft halt der Loop lang hin und ich kann spielen. Wenn ich nochmal drauf drücke, kann ich noch was drüber aufnehmen und dann nochmal drauf drücken, um wieder weiter zu spielen. Wenn ich die Aufnahme anhalten will, muss ich zweimal drauf drücken, dann geht's aus. Und wenn ich es löschen will, drücke ich zweimal drauf und halte einen Fuß drauf und dann macht's kurz Klick und dann ist es weg. Bei dem neuen X2 ist es jetzt so, dass man nur noch einmal auf den zweiten Knopf drücken muss, wenn man die Aufnahme anhalten will. Und der kann jetzt noch so ein paar kleine Effekte wie den Loop in Halftime versetzen und rückwärts abspielen.
Stimmt, ich sehe gerade auch, der kann eigentlich nicht mal länger aufnehmen, das sind trotzdem nur 5 Minuten.
Hm. Genau, es ist letztendlich das gleiche Pedal, bloß noch mit einem Knopf mehr zum irgendwie Effekte drauflegen. Was bei dem jetzt ganz cool ist, man kann irgendwie mit einer Software sich die Loops, die man aufgenommen hat, auf dem Rechner speichern oder neue draufladen.
Ja, das ist ganz cool, wenn man halt Drumloops sozusagen da noch ablegen will, damit man irgendwie unterwegs auch gleich schon den Beat dabei hat.
Genau, oder einem fällt einfach gerade was Cooles ein und man will einen Song draus machen, aber man will jetzt nicht irgendwie den Loop mit, man kann es ja dann ewig nicht löschen, wenn einem was anderes einfällt, dann packt man es halt schnell auf den Rechner und dann ist gut. Also das ist schon ein ganz cooles Feature. Plus das waren jetzt halt alles solche Sachen, die ich gesehen habe und mir dachte so, ja, ist ganz cool, dass man es jetzt kann, aber ich brauche es persönlich nicht, weil ich mir die Loopstation jetzt echt nur gekauft habe, um zu Hause einfach so ein bisschen rumzuschrammeln und da ein bisschen Spaß mit zu haben.
Hm.
Und jetzt kein großer Loop-Künstler werden will, der das irgendwie... Ich meine, dann ist der Digi-Looper sowieso das ein bisschen verkehrt.
Genau.
Aber...
Ja, das Schöne bei den Jammans, was ich ja auch eigentlich erst kürzlich erfahren habe, ist, dass die so einen Sync-Modus haben, wo man mehrere Pedale sozusagen aneinander stecken kann. Das heißt, wenn man sozusagen mehrere Loops braucht, was halt diese Loop-Artists ja machen, dann muss man sich ja bei Boss oder so gleich so diese fetten Apparate kaufen.
Ja.
Und bei den Jammans, da kann man sich einen Master sozusagen kaufen und kann dann ganz billige Einzellooper-Pedale noch dazu kaufen und die alle mit diesem Loop-Sync-Kabel oder was auch immer man da braucht, zusammenstecken und hat dann halt auch drei oder vier Looper.
Ja, das ist wirklich einem. Cool.
Das ist ganz cool, ja. Auf jeden Fall, so oder so kann man sagen, Loop-Pedal nach wie vor immer noch eine große Empfehlung. Was kostet dieser Ditto-Looper, der kleine?
Ein Huni.
Das geht ja.
Das ist ganz okay, dachte ich. Ich glaube, die anderen, die sind alle ein Stückchen teurer.
Ja, jetzt 95 Euro bei Thomann.
Genau, also das
237 Bewertungen, alle sehr gut.
Ja, also ich bin auch echt extrem zufrieden. Ich finde auch den Formfaktor echt cool. Also der passt auf jedes Pedalbrett mit drauf oder in jeden Koffer mit rein. Das ist so ein kleines Mini-Ding. Passt zwar keine Batterie rein, aber Batterie ist ja sowieso böse.
Ja, Batterie machen
braucht man nicht. Nee, man hat Strom.
Ja, ja, ja.
Nee, wirklich cooles Teil. Habe ich vorhin noch mal einen Kommentar gelesen bei uns im Blog irgendwie. Es heißt TC Electronic, nicht TC Electronics. Ja, es heißt TC Electronic. Ich fand es beim Thomann ganz lustig. In diesem Effektraum, da sind ja diese ganzen Schubladen, wo dann die Effekte drin liegen, nach Herstellern sortiert.
Ja.
Sind die etwas teureren, sind dann noch eingeschlossen. Und da sind halt auch diese kleinen Label draufgeklebt, damit man weiß, welche Marke es ist. Und da stand natürlich auch TC Electronics. Also der Thomann sagt auch TC Electronics. Also werde ich das auch weiter tun.
Ja.
Man darf jetzt auch der Block sagen, also sage ich jetzt auch TC Electronics, also reicht jetzt.
Ja, da hast du ja den richtigen Punkt getroffen.
Ja.
Der Block. Ich finde auch, wenn die sich so einen bescheuerten Namen ausgedacht haben, dann sind die selber schuld.
Ja, mein Gott.
Die hätten das S ja auch selber einfach anschreiben können.
Richtig. Durfte ich dann auch mal wieder tollste Thomann-Beratung miterleben. Da saß ich in diesem Effektraum und wollte halt warten, bis dieser Verstärker frei ist. Und dann waren da gerade noch zwei Typen mit drin, die haben sich so für Overdrive-Pedale interessiert. Und der Verkäufer war halt die ganze Zeit am Spielen und am Zeigen und am Machen und am Tun. Weil letztendlich haben sie dort das Harley-Benton-Pedal für einen Zehner genommen oder was es gekostet hat. Aber das war wieder so Thomann-Beratung par excellence.
Okay.
So, und nach dem Motto, keine Ahnung, was machst du denn überhaupt für Mucke, was spielst du denn für eine Gitarre, was spielst du denn für ein Amp, willst du das Overdrive-Pedal von Clean Amp setzen, von verzerrten Amp und wenn ja, wie viel Boost soll es bringen und in welchen Overdrive-Charakter willst du haben und noch so tausend Sachen und hast du nicht gesehen und der arme Kunde stand da so, es soll doch bloß zerren. War vielleicht für ihn ein bisschen viel auf einmal, ich glaube, der war auch noch recht neu so, was Gitarre spielen und alles angeht und wollte jetzt einfach bloß mal ein Overdrive-Pedal kaufen, aber der wurde dann gleich so beraten,
so dass er mit uns
so krass beraten, dass er wahrscheinlich mit uns hinten raus jetzt auch gleich noch über Overdrive-Pedale im Podcast hätte philosophieren können.
Ja.
Ich habe dann auch gleich noch ein bisschen meinen Senf dazugegeben und noch zwei Pedale mit auf den Tisch gelegt, was dann natürlich für komplette Verwirrung gesorgt hat. Aber der Thomann-Mensch hat sich gefreut, weil er die Pedale selber cool fand und eigentlich auch noch zeigen wollte. Und dann hatten wir da unseren Spaß.
Ja, 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 Geschichten vom Thomann.
Ach ja. Geschichten vom Thomann. Gab es noch irgendwas? Ach genau, ich hab mir Gitarren rausgesucht. Ich will ja mal eine neue Gitarre haben.
Ja.
Und diesmal hatten wir es so gemacht, dass wir unsere beiden Gitarren mitgenommen haben, um mal ein bisschen zu vergleichen. Jetzt, was vorletzte Mal da waren, hatte ich nichts mit. Und das war jetzt wirklich mal augenöffnend. Also ich bin ja mit meiner Hagström eigentlich schon recht zufrieden.
Ja.
Gerade an meinem Marshall im Proberaum klingt es eigentlich immer so, wie ich es haben will. Nur zu Hause hat es mich jetzt halt immer genervt und es sind halt auch so diese Probleme, dass mir der Hals auf der Hagström jetzt einfach mittlerweile viel zu flach ist und dieser Cutaway ist einfach nicht zu gebrauchen. Also
der Cutaway, der ist wirklich nervig.
Genau, das hast du ja selber gemerkt, man kommt einfach nirgendwo hin. ist räudig. Schöne Gitarre, aber ein bisschen blöd gemacht. Naja, und dann hatte ich die halt mit und habe mir dann die Gibson Les Paul Studio 50s Tribute aus dem Regal nehmen lassen.
Mhm.
Und habe die dann mal mit meiner verglichen und es war schlimm.
Ein Tal der Tränen.
Ja, also ich hatte die dann an dem Marshall, dem Vierkanal-Monster dran,
ja.
an so einer Einstellung, die halt meinem Vintage Modern irgendwie nahe kommt, und habe dann mit meiner Haxtum gespielt und war eigentlich erst echt zufrieden und dachte mir so, ach naja, das klingt ja echt doch gar nicht so verkehrt. Und dann habe ich diese 50s Tribute dran gesteckt und es war schon mal allein von den Tonabnehmern her und wie die Gitarre klang, hat sich so angefühlt, als ob auf einmal ein Booster mit im Signalweg steckte.
Ja.
Also die Tonabnehmer, die hatten so krass viel mehr Output und es klang so viel geiler und offener und
die Vögel begannen zu singen, die ja, Sonne schien.
Ja, genau. Ich habe dann halt so einen Def Leppard-Riff gespielt, wie, und es klang wie auf dem Album. Es klang genau so, wie ich es im Ohr hatte. Mit meiner Haxtrum musste ich halt immer rumkämpfen, damit ich dem irgendwie nahe komme, und ich stecke da diese Gibson-Gitarre an und es war genau so, wie ich es wollte.
Und, hast du die gekauft?
Nee, noch nicht. Das Ärgerliche war, die hatten nämlich nur diese 50s Tribute da und die gefällt mir eigentlich schon recht gut. Also die hatten 50er Halsprofil, so einen richtig schönen, fetten, halben Baseballschläger hinten dran.
Ja.
Die ist top verarbeitet, also ich habe jetzt echt keine Macken dran gesehen. Die Tonabnehmer, die gefallen mir recht gut. Das ist der 94R am Hals und der 498T am Steg.
Mhm.
Also die sind halt recht outputstark, aber genau sowas, ich wusste nicht, dass ich es haben wollte, aber jetzt will ich es haben.
Mhm.
Weil es halt einfach, also ich habe es angesteckt und der Sound war klasse. Und weiß ich, bei diesen
waren die
ganzen,
offen oder waren die mit Kappe?
Die sind offen.
Okay.
Es macht natürlich auch nochmal extrem einen Unterschied, ob da jetzt eine Metallkappe drauf ist oder nicht.
Mhm.
Habe ich ja schon öfter mal erzählt. Mhm. Nee, und was bei der ganz cool ist, die sind halt nicht wirklich deckend lackiert, sondern irgendwie nur eingefärbt. Also, warte mal, ich tue mal einen Link mit hier in den Chat.
Ja, das sind halt, die kosten ja auch nicht so viel, ne?
Genau, die kosten nicht viel und ich habe ja auch hier diese 50s Tribute schon mal verglichen gegen eine richtig gute Les Paul Standard für mal ungefähr 2000 Euro mehr. Und da war es jetzt wirklich so, dass mir vom Spielgefühl, also wie sich die Gitarre anfühlt und wie es klingt und wie sie sich verhält, da fand ich jetzt dieses Studio einfach viel, viel cooler. Die entspricht so mehr dem, was ich mir vorstelle. Also die Standard ist eine gute Gitarre, aber da muss ich mehr kämpfen, um den Sound rauszukriegen, den ich eigentlich haben will.
Und okay, und warum hast du die dann nicht gekauft?
Ja, genau, komme ich gleich drauf. Also nochmal hier zu diesem Lack, das ist eigentlich ziemlich cool, weil es halt wirklich nicht lackiert ist. Also man hat keinen dick lackierten Hals, wo man die ganze Zeit dran hängen bleibt, und es ist wirklich nur ganz dünn angepustet und einfach nur eingefärbt, und man spürt die Holzmaserung. Und es ist halt irgendwie einfach cool. Also es fühlt sich richtig schön an und es spielt sich schön. Und ich wollte eigentlich noch ein paar mehr Gitarren an dem Tag testen. Ich habe jetzt so drei auf dem Zettel, die so in die engere Auswahl kommen. Das ist halt einmal diese 50s Tribute. Dann gibt es noch jetzt die Gibson Les Paul LPJ Rubbed White von 2013. Die ist mir jetzt einfach aufgefallen, weil die von den Specs her eigentlich genauso ist wie diese 50s Tribute, also die gleichen Tonabnehmer. Potis und alles mögliche und vom Holz, naja, alles genauso gleich, bloß sie sieht ein bisschen hübscher aus. Die ist weiß mit schwarzer Hardware, es gefällt mir persönlich ein bisschen besser. Und ich wusste es halt schon, dass es rauskommt, bloß die hatten sie noch nicht da, denn Gibson hat ja jetzt für 2014 eine komplett neue Serie angekündigt. Also alle Gitarren wurden überholt und haben neue Spezifikationen erhalten. Und jetzt gibt es noch die Gibson LPJ von 2014. Das sind halt so die drei Modelle, die ich einfach nochmal gern gegeneinander vergleichen wollen würde. Denn also ich weiß, dass diese 50s Tribute und diese weiße LPJ, die klingen richtig gut und die fühlen sich genauso an, wie ich es haben will. Die sind ja auch baugleich, außer dass sie anders aussehen. Und jetzt diese neue LPJ von 2014, die hat einfach noch andere Pickups drauf. Das sind jetzt nicht mehr die 490 und 498 oder was es auch jetzt war, sondern, wie heißen sie, Zebra 61. Genau.
Das heißt, da wird nochmal ein Trip zu Thomann fällig. Und auf eigentlich jeden Fall müsstest du ja dann auch mal einen Roadtrip zu Endertons.co.uk machen.
Ja.
Damit du dann auch nochmal so eine Chapman ML, was ist es, 3 oder so in die Hand nehmen kannst.
Da würde ich echt wirklich gern mal hin. Das steht auf jeden Fall mit auf der Liste. Einfach bloß, um die Typen mal zu sehen.
Ja.
Jetzt hier zu dieser Gibson LPJ 2014, da kann ich dann auch gleich noch ein Video mit in die Shownotes schmeißen. Zu dieser ganzen neuen 2014er-Reihe haben die Anderton-Jungs natürlich schon ein komplettes Review gestartet von jeder einzelnen Gitarre, die jetzt neu rausgekommen ist.
Ja, genau.
Schon mal ziemlich cool. Und die Jungs meinen halt auch, dass diese neue LPJ 2014 ein richtig cooles Teil ist. Und das klingt ja schon mal ganz gut.
Ja, ich habe jetzt gerade hier irgendwie gerade nochmal die Chapman-Gitarre-Seite zur ML2, so heißt die nämlich, die Les Paul-Variante aufgemacht. Die sehen schon auch wirklich verdammt gut aus, muss man ja sagen. Ein Kollege hat die sich ja, wie gesagt, auch gekauft. Und die sind auch wirklich, also verarbeitungstechnisch für das Geld, absolute Spitzenklasse.
Genau. Also, was ich jetzt halt nochmal sagen kann, also alle drei, diese Gitarren, die sind jetzt halt in diesem nicht wirklich lackierten Finish, dass es sich nach Holz anfühlt und haben offene Pickups und vor allem sehr wichtig ein 50er Halsprofil. Also wirklich fett und jetzt nicht noch so ein Schnickschnack mit dran von wegen irgendwie hier Phase zusammenschalten oder Coil-Tapping und so einen ganzen Mist, das will ich an der Les Paul alles nicht haben.
Ja.
Also weiß nicht, vielleicht hat wer von den Hörern eine von denen schon mal ausprobiert und kann da noch ein Feedback zu abgeben. Also entweder gibt es ein LPJ 2014 oder die von 2013 oder die 50s Tribute, vielleicht nochmal irgendwelche Meinungen dazu, was euch besser gefällt. Oder falls ihr noch irgendwie Gitarren euch im Hirn schweben habt, irgendwie 50er Halsprofil und nicht krass zulackiert, einfach nochmal Bescheid sagen. Ich weiß, jetzt gibt es in der neuen 2014er Serie, glaube ich, die Les Paul Traditional. Die gefällt mir eigentlich auch richtig gut. Die hat auch ein 50er Halsprofil. Da ist der Korpus nicht ausgehöhlt. Also die ist richtig schwer. Finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Auch gute Tonabnehmer drauf, aber halt komplett lackiert. Die sieht extrem cool aus, weil irgendwie Flamed Maple Top und irgendwie so ein durchsichtiges Blau. Das sieht natürlich total verschärft aus, aber kostet natürlich gleich mal wieder irgendwie 1.500 mehr als jetzt diese Studio-Varianten. Aber vielleicht hat ja schon mal irgendwer von euch was ausprobiert oder hat eine zu Hause und kann dann nochmal irgendwie ein Statement zu abgeben. Würde mich freuen. Also eine von den drei Studio-Gitarren wird es jetzt, glaube ich, auf jeden Fall. Ich will die bloß nochmal gegeneinander vergleichen. Hm. Das heißt, es geht nochmal zum Thomann. Kann ich nochmal eine Geschichte erzählen.
Sehr gut. Ja, fällt mir gerade ein, ich habe ja doch noch was gebastelt.
Hast du noch was gebastelt?
Ich habe mir einen neuen Hals an die Telecaster geschraubt.
Oh. Erzähl.
Ich war nämlich ja bei den Seitenreitern nochmal, dann nach meiner Badercaster und habe ja dann irgendwie nochmal die davor geführt und der Typ fand das ja auch alles ganz cool, also der, hatte ich das letzte Mal schon erzählt? Ich glaube schon, ne?
Ja, weiß nicht, du hast da irgendwie Zeug gekauft.
Ja, ja, und dass ich dann halt nochmal rein bin und habe ihm die gezeigt und da hatte nee, gleich
das
Spaß.
Das habe ich noch nicht erzählt.
Ja, ich bin dann, okay, dann bin ich halt so nochmal hin, habe die mitgeschleppt und habe so gemeint, hier kannst du dich noch an mich erinnern, irgendwie haben mir diese Teile für die Gitarre gekauft und ja, ja, okay, und ich wollte jetzt mal zeigen, was ich gebaut habe und dann guckt er schon so ganz skeptisch rüber, so, was ich da aus der Tasche jetzt ziehe, hat das Ding gesehen und hat dann auch erstmal abgefeiert, wie geil rustikal das aussieht und hat dann, habe ich ihn mal spielen lassen und er hat dann auch gleich so irgendwie feinste Blues-Licks vom Stapel gelassen mit der Gitarre.
Und wie klang's?
Ja, sehr gut. Der hat auch irgendwie so, ich hatte irgendeine Marshall-Kombo, so einen alten Marshall-Kombo-Amp und der klingt jedes Mal, wenn ich da bin und was spiele, einfach saugut. Naja, und dann hat er da so 15 Minuten einfach so rumgezockt und ich saß daneben und hatte Spaß. Und dann, die machen ja wie gesagt diese Gitarrenbau-Workshops, wo man eben für schon ab 600 noch was Euro so seine eigene Strat oder Tele bauen kann. Und dann dachte ich mir, okay, ich will jetzt noch einen guten Hals mal haben, entweder fürs nächste Gitarrenbauprojekt oder, und das war damals noch so eine Spaßidee, dass ich den guten Hals einfach an meine jetzige Squire Telecaster ranschraube und dann den Squire Hals nehme für das nächste Gitarrenbauprojekt.
Und was ist draus geworden?
Naja, ich habe den Hals bestellt und als ich ihn bestellt hatte, es hat dann halt ein paar Tage gedauert, das war noch kurz vor Weihnachten, also quasi direkt nach dem Konzert. Und dann hat er angerufen und meinte, ja, ist da der Hals und dann dachte ich, okay, fuck, ich mach's an meine jetzige Telecaster. Bin mit der Telecaster hin, dann hat er mir da die Löcher gebohrt und den Hals irgendwie ordentlich da reingezimmert.
Ach, die hätten jetzt nicht von Haus aus gepasst, einfach nur abschrauben, anschrauben?
Na, nee, die Löcher waren ja noch nicht drin im gekauften Hals. Und du, wenn du schon eine Gitarre hast, wo Löcher drin sind, dann willst du ja genau diese Löcher auch verwenden. Okay, deswegen sollte man sich dann einen Hals bestellen ohne Löcher und die dann einfach von dem Korpus, von den Korpuslöchern abzeichnen sozusagen. Mhm. Und er hatte halt auch gleich die richtige schöne Bohrmaschine da und dann dachte ich, okay, lass ich Ihnen das jetzt mal machen, ich jetzt diesen Hals vergeige, weil der Hals hat 260 Euro gekostet.
Okay.
War mein Weihnachtsgeschenk sozusagen.
Stück Holz.
Ja, Stück Holz, genau, mit ein bisschen Draht dran. Ne? Und der ist halt auch komplett unbehandelt, also der ist nicht lackiert, nicht gewachst, nicht geölt, der ist einfach nur perfekt glatt geschliffen.
Ja.
Und der spielt sich halt tatsächlich auch wie eine Eins. Also ich vermute, dass der irgendwann so ein bisschen so Ranzstellen kriegt, wenn man halt viel mit so spielt. Und
das ist doch geil, das will man doch haben.
Aber irgendwie hatte ich da eben auch Bock drauf.
Soll doch oll aussehen.
Er meinte auch, ja, wenn es dir zu ranzig wird, dann nimmst du so 600er Schleifpapier, also ganz, ganz super feines, machst es ab und dann kannst du es zur Not eh nochmal wachsen oder ölen, wenn du es halt doch irgendwie ein bisschen versiegelter haben willst. Aber ja. Jetzt gerade finde ich so das Feeling einfach extrem gut und es spielt sich wahnsinnig toll. Also das war jetzt zwar ein ordentliches Upgrade für die Gitarre, aber nach meinem Badercaster bauen war ja dieser Spruch hängen geblieben, dass man ja vor allen Dingen einen guten Hals bräuchte, weil da eben die Hauptarbeit verrichtet wird.
Ja.
Und das kann ich jetzt schon bestätigen. Also diese Squire Telecaster, die war ja ansonsten super, aber der Hals hat mich ja genervt und
Wie unterscheiden sich die Hälse jetzt? Also von dem Standardding, das drauf war, zu dem neuen, was du jetzt hast?
Also auf dem alten Hals, der war ja lackiert komplett. Das heißt, feelingmäßig schon mal ganz krass anders. Dann spielt die sich sauberer. Also du kannst eben jetzt, also ich kann mit weniger Anstrengung tatsächlich irgendwie die Noten auch in den höheren Lagen spielen. Mhm. Die Bünde sind dünner, also es sind keine super mega Jumbo-Frets, was ja so der Trend ist, sondern es ist eher so Vintage, relativ dünne, schmale. Mhm. Aber ja, spielt sich erstmal jetzt ganz gut. Und ich glaube, ansonsten hält er sich einfach traditionell an den Telecaster-Hals. Also so formtechnisch sind die komplett mehr oder weniger identisch. Weiß jetzt gar nicht, ob der Radius jetzt groß anders ist oder irgendwas.
Also ist jetzt weder besonders dick noch besonders dünn jetzt im Vergleich zum normalen Hals.
Genau, er spielt sich einfach nur sehr gut.
Okay.
Und wie gesagt, die Bünde sind ein bisschen dünner. Und bei meinem alten Hals von Squire war es ja auch so, dass die Bundstäbchen sich ja schon abgenutzt haben von ein bisschen D-Akkord spielen und so. Und da waren ja schon eigentlich auf allen Bundstäbchen waren schon Kerben. Und ich spiele jetzt wirklich nicht so krass viel wie manch andere noch. Und dass sich die schon so nach kurzer Zeit da so eingekerbt haben, das meinte der Seitenreiter-Typ, das ist halt dann eben einer dieser Preisunterschiede, dass die bei den günstigeren Gitarren dann eben doch auch den günstigeren Bunddraht nehmen, der sich dann im Zweifel schneller, der weicher ist oder wie auch immer. Ja, und jetzt habe ich schon überlegt, weil der Hals an der Badercaster ja so scheiße ist. Also weil der
ist der so schlimm?
Ja, der spielt sich schon relativ schlimm. Ich werde ihn jetzt versuchen, demnächst nochmal ein bisschen zu richten. Da habe ich mir auch ein paar Tipps von dem Seitenreiterladen geben lassen. Und wenn das nicht klappt, dann schraube ich vielleicht meinen alten Telecaster-Hals daran.
Okay, also wäre jetzt natürlich auch noch eine Alternative, den alten Telecaster-Hals irgendwie mal neu bestücken zu lassen mit neuem Bunddraht und vielleicht den Lack vom Hals abzuziehen.
Ja, ich habe auch schon überlegt, ob ich jetzt den Hals erstmal nehme, um zu üben, Buntstäbchen auszutauschen tatsächlich, ja.
Ich glaube, das ist auch mal so eine Sache, wo es ganz cool ist, wenn man es selber kann.
Definitiv. Definitiv.
Das müsste ich eigentlich auch mal machen, meine Bünde sehen aus. Also ich habe halt dasselbe Problem und ich spiele ja relativ viel und habe jetzt meine Gitarren auch schon sehr, sehr lange und es ist halt einfach nicht mehr feierlich so in manchen Lagen.
Ja, also ich meine, Kosten, wenn du das im Laden machen lässt, kostet bestimmt 150, 200 Euro. So einfach Arbeitszeit auch. Und
ja, ich glaube, ein bisschen abfeilen würde schon helfen. Es ist jetzt noch nicht so, dass ich komplett neu bräuchte, aber selbst das Feilen will ja auch ein bisschen gekonnt sein.
Absolut. Man will es nicht verschlimmern.
Nee, darum.
Naja, ja, also da gibt es auf jeden Fall noch Bastelpotenzial. Aber kann man empfehlen, also wenn die Gitarre ansonsten super ist und nur der Hals eigentlich nervt oder es schnarrt oder wie auch immer, kann man da nochmal gepflegt upgraden. Und da sind jetzt auch so die richtigen Klusen-Tuner drauf. Oh, und cool. Das Einzige, was blöd ist, ist, dass der Bunsch, wie sagt der Truss Rod, der Spannstab,
Halsstab,
der ist jetzt sozusagen unterm Pickguard die Schraube. Allerdings ist der jetzt auch schon perfekt eingestellt, dass
ja,
ich den...
Ja, die geht nach vorne raus, wie bei den alten Fender-Gitarren.
Hinten raus.
Ja, okay, also der ist jetzt nicht mehr oben an der Kopfplatte, genau. Wie bei anderen Gitarren, wo so ein kleines Pleck drum drüber geschraubt ist, sondern unten ja. An der Vorderseite vom Hals quasi, da wo er angeschraubt wird.
Ja.
Ja, okay.
Aber ja, da ich ja schon weiß...
Man muss ja eigentlich auch nicht so oft ran und wenn er einmal gut eingestellt ist, dann ist es ja eigentlich okay.
Genau, und da ich jetzt ja meine Seitenstärke schon gefunden habe erstmal und der Hals schon für die 10er-Seiten eingestellt war, ist der jetzt schon perfekt gewesen, deswegen...
Ja.
Gab es da jetzt keine Probleme. Allerdings habe ich für einen Kumpel schon jetzt letztens mal so Setup-Arbeiten übernommen bei seinem Bass und habe da die Halsspannung und so weiter eingestellt und da war das schon extrem praktisch, dass es vorne an der Kopfplatte war. Also
ja.
Wenn ich mir nochmal einen Hals selber kaufe, dann hat der auf jeden Fall wieder das Loch an der Kopfplatte.
Ist schon besser, ist praktischer.
Absolut. Es ist einfach so ein Nord wieder von diesem Leo Fender, der irgendwie...
ja, verbaut nicht, und gut.
Ja, der Hals ist halt so ein Traditionalisten-Telecaster-Hals und der ist ja auch super und der lässt sich toll spielen, aber weil er eben so Vintage ist, ist er eben auch mit Schraube hinten.
Hm. Ja, hier Gitarre einstellen. Noch was Nettes, Kleines bestellt, ein Tool im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar das Ernie Ball Toolkit für sämtliche Gitarrenarbeiten.
Ich habe es mir schon angeguckt, für sämtlich ist das aber nicht.
Ja, ja, für das Wichtigste, was man so machen will. Das ganze Problem ist, hat sich folgendermaßen ergeben. Ich war beim Kumpel und der hat eine gute American Standard Strat. Und da wollten wir Saiten wechseln. Und naja, hab mir das Ding angeguckt und da waren noch die alten Saiten drauf und meinte so, damit kannst du spielen. Also das war halt völlig vermurkst. Die Saiten so gefühlt einen Zentimeter vom Griffbrett weg und die Bridge unten verstellt bis zum geht nicht mehr. Also es klang auch nicht gut, komplett falsch intoniert und sowas. Da dachte ich so, oh, der Abend wird ein bisschen länger gehen. Naja, erstmal irgendwie Saiten runtergeschnitten und frische drauf gemacht. Und das Elend sich nicht verändert, obwohl wir halt eine Saitenstufe runtergegangen sind. Und dann... ging es halt los mit, ja, hier, ich brauche mal sämtliche Imbusschlüssel, die du zu deiner Gitarre dazu bekommen hast. Wie Schlüssel dazu bekommen? Ja, dann ging erstmal das große Rumgesuche los, weil dann natürlich nur ein winzig kleiner für den Steg dabei ist und nur ein winzig kleiner oben zum Halsstab einstellen. Und dann saßen wir halt da mit unserem blöden Fipsi-Werkzeug, was von Fender gnädigerweise mal dazugelegt wurde. Und dann ging es los. Also ich dachte mir schon so, okay, Seitenlage ist abnormal schlecht, da muss man irgendwas machen. Und auch das Tremolo, das stand irgendwie so im 90-Grad-Winkel fast schon vom Korpus weg. Also so alles schlimm, was an der Strat schlimm sein kann, sag ich mal. Ja, und genau zu dem Zeitpunkt wäre ich echt mega froh gewesen, wenn ich dieses Ernie Ball-Dingens schon gehabt hätte. Es war dann auch so der ausschlaggebende Moment dafür, dass ich es dann jetzt doch gekauft habe. Da sind halt so ganz viele Imbusschlüssel drin, aber halt mit Ami-Maßen, was halt hier meistens nicht so gut zu bekommen ist. Beziehungsweise einfach noch so ein bisschen kleines anderes Werkzeug, was so immer entweder zum Seitenwechseln oder zum Gitarre-Einstellen man einfach braucht und immer dabei haben sollte. Naja, irgendwann haben wir dann diese kleinen Schlüsselchen gefunden und die sind auch von der Qualität natürlich nur so meh. Und dann ging es los mit dem Einstellen. Also ich habe mir dann erstmal unten den Steg vorgenommen, weil halt diese Böckchen standen, weiß nicht, wie im Wald. Alles Mögliche sonst wie eingestellt. Das hatte auch schon mal irgendwer versucht, weil er hatte das schon mal zu irgendeinem Kumpel gegeben, weil ihm damals die Seitenlage zu tief war. Und der hat es dann aber nicht für nötig gehalten, mal ein bisschen zu gucken, wie der Hals eingestellt ist oder allgemein auf das Konzept Gitarre so ein bisschen abzugeben, sondern hat halt einfach diese Seitenreiter unten in... einfach so bis Anschlag nach oben geschraubt und dachte, da werden dann halt die Saiten auch mit höher. Was natürlich erstmal so ein bisschen ein Trugschluss ist. Also natürlich macht es ein bisschen was aus, aber wenn irgendwie oben die A-Seite am ersten Bund scheppert, dann kann man da unten an der Bridge rumschrauben, wie man will. Da wird einfach nichts passieren. Naja, und da waren alle Böckchen auf Anschlag und die Saiten hatten eine Spannung wie nichts Gutes. Also das, man konnte nichts bänden und nichts ziehen. Und auch die Halskrümmung war überhaupt nicht mit eingerechnet und sonst was. Dann habe ich erstmal so alle auf so eine Art Nullpunkt geschraubt, erstmal alle ein bisschen so vermittelt, dass es wieder normal wurde. Und siehe da, der Hals gab etwas nach. Also da war so viel Spannung auf den Seiten, einfach dadurch, dass diese Böckchen viel zu steil und spitz geschraubt waren,
ja,
dass einfach das schon Wunder bewirkt hat. Also die Dinger alle runtergeschraubt, die Seiten haben vom Zug ein bisschen nachgelassen, der Hals hat sich so ein bisschen graduiert. Dann habe ich halt den Halsspannstab noch ein kleines bisschen angezogen, damit es nicht mehr ganz so schlimm wird. Und naja, dann unten halt einfach die Bridge in dem Maß nachgestellt, dass halt die Seiten auch bei einer Strat den Halsradius mitmachen. Und letztendlich hat es dann nicht lange gedauert und war kein großer Aufwand und die Gitarre war einfach wieder perfekt spielbar. Dann musste man natürlich noch ein bisschen hier 12-Bund-Reinheit machen, damit die Intonation wieder stimmt. Es war jetzt auch nicht so ein großer Aufwand, weil da vom Werk eigentlich schon ganz gut eingestellt war, was jetzt aber natürlich verhunzt wurde dadurch, dass an dieser Bridge mal rumgeschraubt wurde, wie mit der Axt im Wald. Also das habe ich noch nicht gesehen.
Hm.
Dann muss man halt noch ein bisschen darauf achten, wie man das Vibrato-System eingestellt haben will oder wie es vorher war. Das kann ja auch nochmal einen Unterschied machen, je nachdem, welche Seitenstärke man spielt. Wir sind da von 11 auf 10 runter. Und das Teil stand halt irgendwie vorher im 90-Grad-Winkel und allein dadurch hat sich schon mal ein bisschen was nachgegeben. Und je nachdem, ob man es denn schwebend haben will, also wenn man noch ein bisschen an den Seiten ziehen will mit dem Hebel oder wenn es hinten auf dem Korpus aufliegen soll, dann muss man halt einfach hinten nochmal ein bisschen in der Federkammer diese Kralle danach ziehen. Da haben wir dann schon ganz gut dran gezogen. Wie gesagt, die Böckchen runtergestellt, klein bisschen Halsstab angespannt und dann war wieder alles perfekt. Halt mit wenig Zeitaufwand und ein bisschen überlegen, so ein Desaster von Gitarre wieder irgendwie anständig hinbekommen. Das war vorher echt nicht machbar. Und vor allem, was ich auch selber nicht gedacht hätte, dass halt einfach so ein bisschen falsches Einstellen unten von der Bridge, dass diese Böckchen da zu spitz und zu hoch eingestellt werden, so krass viel am Seitenzug machen, dass echt der Hals nachgibt.
Ja, nee, also...
Das habe ich auch vorher noch nicht gesehen. Das macht echt viel aus, dass das alles anständig eingestellt ist.
Das ist auf jeden Fall ganz wichtig tatsächlich, wenn die Böckchen da hinten zu hoch sind.
Ja.
Steht auch gleich hier in meinem Gitarrenbaubuch, da ist ja auch hinten so eine schöne Abteilung zum Thema Einstellen von der Gitarre und was so die üblichen Abstände sind. Und ich habe gesehen, bei dem Ernie Balding ist ja auch so ein Lineal, was direkt unten an der Kante bei Null anfängt dabei.
Genau, also das ist eigentlich das schönste Teil, was in diesem ganzen Set drin ist, dass man einfach irgendwie so ein Messdingens hat, um irgendwie hier Seitenlage zu messen, Tonabnehmerhöhe zu messen und alles Mögliche. Vor allem hat es auch eine Inch-Skala mit dran, das ist sehr schön.
Ja, ich habe mir das Gleiche quasi einzeln bei Modulor mal gekauft.
Ja, das geht natürlich auch.
Aber prinzipiell ganz praktisch, weil hier in dem E-Gitarrenbuch, da stehen halt so die üblichen Abstände so drin und auch auf der Fender-Seite kann man, glaube ich, da gibt es so eine Seite, Unterseite, wie so die typischen Abstände sind und das muss man halt erstmal überhaupt messen können. Man kann das zwar mit einer Schiebelehre auch so ein bisschen simulieren, aber mit so einem Lineal geht es manchmal schneller.
Es geht schon besser, ja.
Und zu den Imbusschlüsseln. Ich habe mir ja mal so ein Torx und ein Imbusschlüsselset von Proxon gekauft. Das sind die auch so Dremelartige,
oh, cool,
Kleinbohrer und also die haben so ganz viel Bastelzeug. Das ist wie Dremel, nur irgendwie doch noch mal eine Ecke cooler, finde ich. Also ich mag Proxon viel lieber. Die haben irgendwie ganz viele coole kleine Gerätschaften, die zum Basteln eigentlich super sind. Und die haben so ein 12-teiliges Imbus und 12-teiliges Torx-Set. Und auch in so einer schönen Halterung, wo keiner verloren geht oder nichts rumdödelt, da hat jeder einfach seinen Steckplatz und die bleiben dann auch schön zusammen.
Ja.
Und bisher, also ich habe jetzt noch nie darauf geachtet, ob es jetzt Imbus oder, also Inch oder metrisches Maß oder wie auch immer ist, sondern bisher habe ich eigentlich immer einen gefunden, der gepasst hat, auch bei den Gitarren. Und das Schöne ist, die haben unten an der langen Seite haben die nicht so eine, da haben die so eine Kugel fast, also warte mal, ich kann dir mal diesen Link kurz schicken, dann siehst du das auch. Und die
ja, ich weiß schon, was du meinst, unten ein bisschen abgerundet mit noch einer Kugel drin, dass die Schraube festhält.
Warte.
Klein bisschen dann um die Ecke schrauben kann, würde ich
sagen. Ach so, genau, damit du eben, gerade beim Headstock ist es ja manchmal so, dass du eher so ein bisschen halt um die Ecke kommen musst und da sind die bisher immer ganz gut gewesen. Die sind vor allen Dingen auch so hart, dass die nicht sich verbiegen oder brechen oder so.
Ja.
Das ist nämlich bei den billigen Werkzeugen leider gerne mal der Fall, vor allen Dingen, wenn du dann hinten die Reiter schraubst, ja, und hast dann irgendwie vergessen, die Seite lose zu machen, dann fängst du so an zu drücken, dann machst du schon so pling und das Ding fliegt in zwei Teile auseinander.
Ja.
Bei den Proxons, da biegt es sich zwar, aber geht auch in seine Ursprungsstellung zurück und man merkt schon relativ gut, wenn das Drehmoment gerade doch ein bisschen zu groß wird.
Ja.
Ja, die verlinken wir dann auch nochmal, die kosten genau. auch nicht so viel. Die kann man echt auch eigentlich so oft gebrauchen, immer wenn einer kommt und sagt so, ja, aber hier ist so eine komische kleine Minischraube, hast du sowas? Und dann zückst du so deinen Torx oder deinen
Inderset. Natürlich.
Und wieso kann man bestimmt auch prima an so ein Bettgurt ranmachen. So.
Ja.
Das wäre es doch eigentlich so.
Das Toolkit immer mit am Gitarristengürtel.
Ja, genau, mit so einem kleinen Gaslötkolben noch und ja. Allem drum und dran.
Zwischen Paket Seiten und einer Kurbel.
Du, ich habe hier übrigens noch so einen Tipp, fällt mir gerade ein. Und zwar hat nämlich auch ein Hörer, ich das nämlich jetzt wieder vergesse, ein Hörer hat uns einen Link geschickt und zwar hat er eine Webseite gemacht, womit man sich für das Komponieren von Songs die passenden Harmonien raussuchen kann. Und zwar hat er auf zu-cool.de/chordprogression, ich pack's dir in den Link, damit du gleich mal gucken kannst, so ein Scale-Harmony-Builder, wie auch immer, zusammengeschraubt im Web. Das heißt, man kann sagen, generate me a general-purpose song that feels happy and has a melancholic tune.
Yeah.
Please do include a chorus. Und dann klickst du auf Go. Und dann sagt er dir, okay, Main Key ist A und Main Progression ist A, D, E, A. Und dein Chorus ist das und das. Und dann kannst du es dir auch noch abspielen lassen.
Oh, wie cool ist das denn?
Und dann hat er das gleich noch für Major Scale, Minor Scale, Dorian Scale, Phrygian Scale und Mixolydian.
Mixolydisch, geil.
Also, und dann kann man sich da halt wirklich alles Mögliche so zusammenklicken. Ist, und das,
das ist cool.
Und das ist so als erster Ideengeber, weißt du, man sitzt ja manchmal so einfach da und denkt so, ah, ich würde jetzt irgendwie gerne was spielen, aber irgendwie, ja, ich komme jetzt nur auf drei Akkorde oder so und keine Ahnung. Und dann kannst du da dir halt einfach mal so ein bisschen was zusammenklicken und kommst relativ schnell einfach irgendwo hin. Zum Beispiel, du kannst auch sagen, ich will ein Basic Blues, ja, oder ein Full Blues oder Basic Rock und dann kriegst du hier sogar, ich glaube, genau, kriegst sogar die 12 Bar Progression schon gleich vorgeliefert und die Chorus Options und es ist einfach sehr cooler, kleiner, sehr cooles kleines Tool. Ah, ich sehe auch, er hat gerade einen Flatter-Button, da klicke ich doch gleich mal drauf. Und ihr Hörer da draußen macht das doch auch. Ja, das noch so als kleiner Tipp von einem Hörer, Daumen hoch, das benutze ich tatsächlich auch gelegentlich, um zu Hause so ein bisschen Inspiration für mal irgendwie rumüben zu bekommen.
Sehr cool. Kannte ich noch nicht.
Ja, ist ja auch hier weltexklusiv in unserem Podcast besprochen sozusagen.
Das fetzt.
So, guck mal an. Wir haben jetzt übrigens auch schon wieder 2 Stunden voll gemacht.
Oh ja. Ja, nee, hier zu diesem Toolkit, was ich noch sagen wollte, also wer sich jetzt nicht alles einzeln zusammensuchen will, ist damit eigentlich echt gut dabei. Also bei den Schlüsseln, die mit drin sind, ist so halt alles Mögliche dabei, was man an jeder Gitarre brauchen könnte, ob es jetzt irgendwie Fender ist, Floyd Rose, alter Trussrod, neuer Trussrod, irgendwie alle möglichen Maße, die sind mit diesen Immo-Schlüsseln da alle abgedeckt. Dieses Metalllineal ist halt echt gut und halt wie gesagt Zentimeter und Inch ist auch nicht schlecht. Dieser Schraubenzieher, der mit drin ist, ist insofern ganz cool, dass man diesen Schaft da rausziehen kann und man hat 2 Seiten. Also auf jeder Seite ist ein Kreuz und ein Schlitzbit drin und der dann halt nochmal in groß und in klein. Je nachdem, wie die Schraube halt so ist. Der Seitenschneider, der tut auf jeden Fall, was er soll. Der ist echt robust und scharf und kann gut und wird halt nach vorne hin auch schön schmal, dass man halt nah an den Tuner, hier Machine Head, nach hier Mechanik rankommt, um halt beim Seitenwechseln da dann das Ende von der Seite rauszuschneiden. Ja, weiß nicht, also die Seitenkurbel, die ist halt irgendwie billiger Mist. Das ist klar, da kann man sich dann die seiner Wahl reintun, die gute Planet Waves. diese komischen eingeschweißten Tücher, die dabei sind, das ist im Prinzip nochmal so ein bisschen Polierzeug und Seitenclean-Zeugs, also das hat man wahrscheinlich dann sowieso in Form irgendwie von irgendwelchen Fläschchen oder hier Fast-Thread im Koffer rumliegen und noch ein Mikrofasertuch zum kurz abwischen ist auch ganz praktisch, also wer jetzt halt irgendwie alles gleich auf einmal haben will und schön verpackt in einem netten Täschchen, der ist da ganz gut mit dabei. Also ich bin echt zufrieden. Das ganze Zeug wirkt jetzt auch jetzt nicht irgendwie billig oder grackelig und sowas, sondern dieses Werkzeug, das taugt schon ein bisschen.
Ja,
Naja, und für alle möglichen, Einstellsachen, die man mal so an Gitarren vornimmt, außer jetzt irgendwie mal Saiten wechseln, ist das auf jeden Fall echt gut.
Besser als nix auf jeden Fall.
Ja.
Besser als wenn man irgendwie einen nicht passenden Schraubendreher oder was auch immer nimmt und die Schrauben verhurzt.
Ja, genau. Nee, also
das sind immer die geilsten, die dann so einen Schraubendreher, einen Schlitzschraubenzieher nehmen und dann in so einen Imbus, ah ja, das geht schon. Und hinterher. Ja, also wir haben ja hier irgendwie noch so einiges, vielleicht noch so an kleinen Themen, aber vielleicht heben wir uns die einfach auch fürs nächste Mal auf, oder? Also sonst geht das ja so lange. Irgendwie bin ich nach diesen 2 Stunden, bei Freakshow, da geht es immer ewig lange, aber da reden auch mehrere Leute, da kann man die Arbeit ein bisschen verteilen. Ne? Das ist 2 Stunden, 2 Leute ist dann auch irgendwie die Luft schon relativ schnell raus.
Genau, also auf den fetten hier Multi-Effekt-Dingens Kommentar, dann gehen wir da das nächste Mal drauf ein.
Ja.
Bisschen was ist ja noch auf der Liste. Ansonsten jetzt von den Sachen ist gerade NAMM Music Show, da gibt es Haufen Videos vom Session und von Pro Guitar, sonst sowas drüber, von den ganzen neuen Sachen, die gerade auf den Markt kommen. Also auf jeden Fall interessant, guckt mal rein. Und es gibt was Neues vom Pro Guitar Shop, nennt sich Tone Report Daily mit der entzückenden Rebecca Dirks.
Ich finde sie ja nicht so entzückend.
Was, Alter? Nee, ist ja egal. Auf jeden Fall kommt jeden Tag ein Video raus, wo irgendwie neue Sachen drinstehen, die gerade auf den Markt gekommen sind. Und da gibt es auch noch eine kleine digitale Zeitschrift für iOS und Android. Die gibt es im Newsstand. Die heißt auch Tone Report, irgendwie Daily oder Weekly, keine Ahnung. Ist ganz nett gemacht. Es sind immer zwei nette, schöne Artikel drin, von ein bisschen Werbung eingerahmt. Also kostet auch nichts. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ansonsten, ja, Fender wird 60 und hat neue krasse 1954er Modelle rausgebracht. Kann man sich auch mal geben. Und dieses programmierbare Pedals hatten wir schon.
Ja. Ja, also diese NAMM-Show, da geht auf jeden Fall einiges. Da wird es bestimmt in nächster Zeit nochmal fett viele Videos mit Equipment und Zeug also, bei Endertons und so weiter auftauchen.
Genau, Endertons sind ja selber vertreten. Die Chapman-Gitarren haben einen eigenen Stand. Also da wird ab und zu ein bisschen was berichtet und Session hat irgendwie ihren Lieblingsgitarristen Olli da vor Ort, der jeden irgendwie anquatscht und interviewt. Also da kommen jeden Tag irgendwie 5 Videos raus mit coolem Gitarrenzeug. Also wer sich für interessiert, guckt rein.
Genau, dann müssen wir jetzt nur noch den Podcast schnell genug vor die Tür bringen, damit die Leute dann auch noch was von dieser Information haben.
Ja, kann man sich auch im Nachhinein noch angucken.
Ja.
Ja.
Na gut, dann rocken wir mal rein für heute und wünschen frohes Rocken, genau.
Ja.
Und bis zum nächsten Mal, dann Folge 10, Jubiläumssendung.
Ja, mal gucken, was wir irgendwas Cooles machen.
Nee, müssen wir ja nicht. Aber vielleicht setzen wir uns jetzt zur 10. Okay, wieder mal zusammen.
Okay, wir sagen jetzt, wir machen irgendwas Cooles und machen es dann doch nicht, weil so macht man das halt in der Podcast-Geschichte.
Live-Jam-Session über Skype.
Ja, nee.
Gut, also wieder schauen und wieder hören und bis bald.
Tschüss.